Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Futsal-Enthusiasten und Enthusiastinnen an den Podcast-Endgeräten. Hier ist euer vorwiegend wöchentlicher Futsal-Podcast 2x20 netto aus dem Podcast-Schrank. Hier am Mikrofon eure gewohnte Stimme Daniel Weimer, der Futsal-Economist. Und endlich mal wieder auf der anderen Seite euer Futsal-Philosoph, der Sebastian, Stimme der Vernunft. Rauch! Hi Sebastian, da bist du wieder.
Ja, hallo Daniel. Ja, es freut mich, mal wieder hier zu sein. Es hat sich ja, wie du auch schon anklingen liest, in den ersten Re-Podcasts, die du gestartet hast mit den anderen, hast du ja anklingen lassen, dass ich so ein bisschen mich aus dem Podcast rausziehe. Ja, aber ich dachte so, es hat sich keiner gemeldet und dann mache ich jetzt mal wieder. Nein, es freut mich und passend zum Bundesliga-Start darf ich die Bundesliga mit dir einläuten, was ja wunderbar ist. Und dann kommen wieder die anderen, was mich sehr freut. Genau.
Wir haben jetzt ein schönes Team, ist ja super. Wenn wir es abfangen können, dass jeder mal Zeit hat und man dadurch die Regelmäßigkeit beibehält, ist das ja absolut super. Und dann haben wir die Meinungspluralität geschaffen. Man merkt schon, sind auch unterschiedliche Charaktere dabei. Die einen mehr oder weniger im Futsal, die anderen sehr im DFB-System auch mit verankert. Und es ist auch eine schöne Meinungspluralität, die man damit ja auch hier erzeugt. Freue ich mich eigentlich.
Ich habe mir auch alle Podcasts bisher angehört, die du mit den anderen produziert hast. Und ich fand alle sehr spannend. Nur irgendwie sehr kurz. Die waren immer alle so um die 50 Minuten oder sowas, Daniel. Dein feuchter Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich glaube, das schaffen wir heute nicht.
Ja, wenn du nicht dabei bist, dann ist einfach hier auf den Punkt. Lag ja auch daran, dass die Tonqualität bei den anderen, da müssen wir noch ein bisschen optimieren. Aber wir haben die tolle KI von Adobe benutzt. Und damit wird ja die Futsal-Qualität mega, aber das ist immer auf eine Stunde, jetzt sogar nur eine halbe Stunde begrenzt. Das heißt, wir dürften eigentlich nur noch eine halbe Stunde produzieren. Nee, aber ich muss dann eben nochmal die Audio schneiden, in 2-30-Minuten-Teile und dann geht das auch irgendwie kostenlos.
Ja. Naja. Das musst du heute nicht. Wir sind ja wieder in unserem Mr. Futsal-Zoom-Raum.
Ah ja, genau. Aber halt mir jetzt gar nicht so lange auf, weil ich weiß, du wirst viel erzählen, ja, das muss ich jetzt einkalkulieren. Du bist ja da, das ist ja direkt schon mal
Bundesliga, also deswegen werden wir wahrscheinlich überziehen. Aber leg mal los, ich lehne mich zurück, gewohnt früher.
Ich habe hier so eine recht lange Liste, weil wir ja mal wieder vorwiegend wöchentlich waren, nämlich letzte Woche nicht. Deshalb habe ich hier richtig viel stehen. Ich kann auch gar keine Struktur reinbringen, keine Zeit gehabt. Ich lese einfach von oben nach unten durch, was passiert ist.
Ja, bitte.
Und dann kommen wir rüber zur Bundesliga. Der erste Punkt hier, es gab den technischen Bericht zur Meisterhauptrunde der letzten Saison vom DFB. Schön aufgemachte PDF-Datei. Wunderbar, mit einigen tollen Statistiken. Hast du dir, was sagst du zu dem Inhalten und auch vielleicht ein paar schöne Statistiken, die dir gefallen haben?
Ja, also erstmal muss ich sagen, lobenswert. Ne? Das ist etwas, was ich auch grundsätzlich erwarte. Von jemandem, der in Vollzeit, irgendjemand wird es gemacht haben, der dafür Geld kriegt, sagen wir mal. Und ich fand die Daten auf jeden Fall interessant. Ja? Insbesondere die Daten der Beteiligung deutscher Spieler bei den Vereinen. Hast du die Daten noch im Kopf, Daniel? Magst du mal davon berichten?
Ja, ich habe den Bericht ja vor mir liegen. Ich finde ihn auch super. Mhm. Also grafisch, tolle Bilder, ne? Ja. Da kriegt man das Feeling. Also wenn du dieses Heft anschaust, dann hat das Bundesliga-Feeling, weil das wirklich toll ist. Und das hat auch nicht jede Sportart in der Bundesliga. Also jede Tischtennis oder also auch Sportarten, die schon etabliert sind, glaube ich nicht, dass die so einen tollen Bericht hier dahin zaubern. Und zu jedem Team sind Statistiken hier. Das ist schon geil, ne? Wenn man reingehen will. Wo waren die meisten Einsatzzeiten und so weiter. So, und dann gab es bestimmte gemeinsame Statistiken oder Summaries, würde man sagen.
Ja, Vergleichsstatistiken.
Dann wirklich auch für mich die interessanteste Statistik tatsächlich auch. Der Vergleich der 10 Teilnehmer, einmal nach Platzierung, gut kennen wir, eingesetzte Spieler, schon mal interessant. Die meisten Spieler hat Jahn Regensburg mit 14 Spielern. Und die wenigsten Spieler war HSV Panthers und der MCH Sennestadt mit 10, alle anderen 12.
Ganz spannend, ne? Also erstmal von der subjektiven Wahrnehmung her hätte ich nie gedacht, dass Jahn Regensburg die meisten Spieler einsetzt. Also für mich waren das immer 4 plus 2 vielleicht, die dann irgendwie durchwechseln und Lukas Kohl spielt 39 Minuten. Aber das war für mich erstmal wunderbar, dass man seine subjektive Wahrnehmung hier auch mal korrigieren kann.
Man muss dazu sagen, es ist halt die Meisterrunde. Die meinen hier die Playoff-Runde.
Genau.
Nicht die, die gesamte viel mehr Spiele eingesetzt. Also man merkt halt dann, glaube ich, wiederum, wenn es darum geht, wirklich jetzt, jedes Spiel ist wichtig, dann fokussiert man sich eben auf die wirklich gleichen Spieler. Dann experimentiert man gar nicht mehr so stark.
Aber du musst natürlich betrachten dann hier bei den eingesetzten Spielern, dass dann die anderen Mannschaften, also viele Mannschaften, die Hälfte nur 2 Spiele gemacht hat, wo dann natürlich auch die eingesetzten Spieler, wie bei den HSV Panthers und dem MCA Futsal Club, natürlich am geringsten ausfallen kann. Das ist ein Erklärungsansatz. Und bei den Finalteams kann man erwarten, dass die dann auch die meisten Spieler in den 5 Spielen, die sie hatten in der Meisterrunde, auch eingesetzt haben. Ne? Deswegen, das einerseits, das erklärt es vielleicht, aber für mich einfach, weil das ist nicht das Bild, was ich irgendwie in der regulären Saison hatte von Jahn Regensburg.
Ja. Das stimmt. Ja. Dann das Ranking des jüngsten Kaders und auch meist U23-Spieler, das war tatsächlich der TSV Weil im Dorf, 26,5 Jahre im Durchschnitt, im Gegensatz schon zum ältesten Team St. Pauli mit 30,5. Das sind schon, also 5 Jahre Unterschied. Boah, das ist schon ein Brett. Das muss man mal.
Ja, insgesamt hast du da 4 Teams, die 29, oder 30, sind. Ne? Das ist schon ein hoher Altersschnitt, den wir haben. Und das jüngste Team oder die 2 jüngsten Teams, Fortuna Düsseldorf, ne? ist ja noch jünger als
der TSV. Noch ein paar junge Ukrainer, ne, die ziehen natürlich auch den Durchschnitt dann runter, ist gut. U23-Spieler tatsächlich 5 bei Weil im Dorf, aber einer nur beim MCH und auch nur beim HSV. Ja, wir sehen schon, da wird es langsam enden mit dem deutschen Nachwuchs. Ja, oh ja. Kommen wir heute auch wieder dahin, dass doch in den unteren Ligen da auch wieder was wegbricht. Und natürlich ganz interessant, die Anzahl der die Ausländerquoten, deutschen Quoten. Und man sieht hier das, was wir vor 4 Jahren hier im Podcast, ja, oder auch Mr. Futsal, immer
prophezeit haben.
Damals, ja, vor der Wende, haben wir prophezeit, dass es eine Legionärsliga werden wird. Und jetzt hat man endlich mal den Beweis, denn Jahn Regensburg, 21% deutsche Spieler nur, dann ja, deutscher Meister, bewusst. Der zweitniedrigste Wert, auch der zweitplatzierte in der Meisterrunde, Hot 05, 25% nur deutsche Spieler. Dann kommt der SFC Stuttgart, drittplatzierter oder vierter, wurden die ausgespielt, 33%, weil im Dorf immerhin 50%. Und dann wird es wirklich auch viel nach hinten. Dann haben wir hinten MCH 50%, Fortuna 75%, HSV für 80% und fällt nur wieder mit St. Pauli auf 60%. Aber eine klare, als Statistiker ganz eindeutige Korrelation hier.
Ja, es ist ähnlich. Es sind ja auch die Top 4 der regulären Saison gewesen, ne? Die auch im Halbfinale standen. Und du hast halt bei diesen Top 4 den geringsten Anteil an deutschen Spielern und beim deutschen Meister den allergeringsten mit gerade mal 21%. Und das sollte uns auf jeden Fall zu denken geben. Aber wie du schon sagtest, vor 35 Jahren sagten wir das schon im Podcast. Genau.
Interessant fand ich auch die alte Statistik, du kennst sie ja. Wie fallen Tore? Ein Drittel Konter, ein Drittel aus dem Spiel, ein Drittel Standards. Auch das wurde hier tatsächlich nahezu repliziert, denn durch Standards fielen 24%. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ein Drittel in internationalen Ligen, zeigt das, wir haben hier Nachholbedarf. Und das sieht man eigentlich auch für mich in den Spielen, jetzt auch wieder am ersten Spieltag. Viele Teams haben keine guten Standardlösungen.
Ja, aber weißt du warum? Weil es fehlt an individualtaktischen Mitteln. Es fehlen Finters, ne? Blöcke, also Blocksätzen, und andere Elemente, die hierfür von Bedeutung sind. Bei vielen Teams, bei den Top-Teams siehst du sowas, ne? Aber da geht es ja natürlich um die gesamte Liga oder beziehungsweise um die gesamte Meisterrunde. Und da würde ich schon sagen, da fehlt es wiederum an individualtaktischen Mitteln, um eben auch Optionen, also wenn, ich habe mal damals in meiner Zeit in Spanien tatsächlich analysiert im Bereich der Standards und allein die, wenn ich mir das mit der Bundesliga vergleiche, wie wenig Optionen ein durchschnittlicher Bundesliga-Verein ermöglicht, bei einem Eckball zum Beispiel zum Abschluss zu kommen, im Verhältnis zu den spanischen Top-Teams 2000 und wann war es 10. Das ist in Spanien 2 bis 3 Mal so viel Optionen, die dort sind. Und deswegen hast du natürlich in solchen, also in den Profiligen, in dem Bereich, in den Top-Ligen, deutlich mehr Torabschlüsse, gleichzeitig also auch mehr Tore. Und das ist eben das Ding. Weniger individualtaktische Mittel, also die einzelnen Spieler müssen das einbringen, um gruppentaktisch dann das zu ermöglichen. Das gibt es nicht so stark in der deutschen Bundesliga wie in den anderen Ligen. Und daher diese, ich denke mal, geringere Anteil.
Ja. Dann vielleicht, ja, doch schon interessant, sind die durchschnittlichen Tore je Spiel. Hier sieht man für mich eine Tendenz dahin, dass wir uns internationalem Niveau angleichen, weil wir immer auch sagen, dass die Verteilung von starken zu schwachen Teams in der Futsal-Bundesliga enorm ist. Und das sieht man, weil die Bundesliga-Hauptrunde dieses Jahr, also nicht die Playoffs, sondern die Hauptrunde, hat mit 8 Toren, ist sie deutlich über, sagen wir, die spanische Liga. Spanische Liga, Hauptrunde, sind hier 6 Tore im Durchschnitt. Wir haben 8. Ja, das weist darauf hin, dass in der deutschen Liga die Diskrepanz zwischen bestem und schlechtestem Team sehr größer ist, deutlich größer.
Ja,
hatten Punkt, auch in den Playoffs letztes Jahr und dieses Jahr so um die 7 Tore. Und dann aber zu unseren Playoffs dieses Jahr 5,62 Tore im Durchschnitt. Und da sind wir fast exakt da, wo auch die spanische Liga in den Playoffs ist. Und das wird ja auch so unterstreichen von dem Gefühl, die Ergebnisse waren eng dieses Jahr. Wir haben letztes Jahr ein bisschen gemeckert darüber, über die Playoffs. Und das war auch nach der Statistik hier deutlich diverser. Da waren wir bei 7 Toren. Aber dieses Jahr, das war schon ausgeglichener. Das ist natürlich eine gute Tendenz.
Ja, also wie das genau entsteht, zum Beispiel eben, ist das jetzt die bessere Defensive, die entsteht, oder ist es eine bessere Offensive, etc., diese Balance, die da entsteht. Auf jeden Fall, wie du schon sagst, eine gute Tendenz, die wir hier herausziehen können. Und grundsätzlich spricht das eigentlich dafür, dass die Mannschaften sich weiterentwickelt haben und dann auch leistungshomogener werden, wie du schon angedeutet hast. Also da haben wir auf jeden Fall ein kleines Erfolgserlebnis.
Und die Zuschauertabelle über die Hauptrunde vielleicht noch interessant. Ja, wussten wir schon, Hot 05 den höchsten Durchschnitt mit 333 Zuschauern. Platz 2 die HSV Panthers, insgesamt 2900 Zuschauer, im Schnitt 331. Aber wir wissen ja, das war dieser enorme Einmaleffekt.
Da ist die Hälfte schon bei dem Spiel gegen Pauli gewesen.
Das waren 1200.
Ja, 1300. Egal, auf jeden Fall fast.
Ja. Wenn du das nämlich abziehst, vierstelliger Bereich, dann bist du auch hinter Fortuna Düsseldorf. Ja, Platz 7. Ansonsten, ja, gut, guck mal, überleg mal. Wir haben jetzt in Summe hat Hot 2600 Zuschauer gehabt. Ja, da sieht man noch, wie weit wir weg sind vom Handball oder Volleyball, Basketball. Das ist der Schnitt also pro Spiel in schlechten Mannschaften.
Das ist der Saison, absolute Saisonhöhe, 2661. Ne? Das ist weniger als beim Länderspielrekord, wobei man muss natürlich betrachten, das sind bei Hot auch, ich denke, die könnten auch mehr in die Halle holen, wenn sie mehr Kapazität hätten. Ne? Die haben sie ja immer voll. Aber ansonsten, das ist der absolute Ausreißer. Hot ist da wirklich absolute Spitze mit Abstand, muss man fast sagen, weil man die HSV Panthers mit den Einspielen natürlich mal abziehen muss. Und dann sind da drunter schon fast, also ich sag mal, der Rest ist 1000 Zuschauer weniger. Also das ist schon ein wahnsinniger Abstand. Also Hot schafft es, mehr oder weniger ein Drittel mehr Zuschauer zu generieren. Und das ist enorm im Absoluten.
Verständlich auch, dass der DFB jetzt oft Testspiele oder Länderspiele auch da in Chemnitz, Dresden macht.
Ja.
Wacker Igels natürlich mit 66 Zuschauern im Durchschnitt.
Ja, meine Güte. Aber gut, das müssen wir uns jetzt in dieser Saison gar nicht
machen. Aber wenn wir auch mal fordern, natürlich als Clubs, ja, wir wollen Vermarktung der Liga. Und dann sieht so ein Ligasponsor das. Ja gut, was wird er da jetzt bieten? Ja, okay, im Durchschnitt da in Summe über alle Spiele mit den, also hier sind noch die Spiele der Hauptrunde, also der Playoffs, mit alle Spiele der Futsal-Bundesliga letzte Saison zusammen waren 19.000 Zuschauer. Alle Spiele.
Ja.
Was überlegst du? Ja, okay, 50.000 Euro. Was ich meine, was bietest du? Ja? Das ist ein Spiel in der Bundesliga. Wie willst du das beziffern?
Ja.
Ist,
hast du recht.
Ist ja
das sind Zahlen,
überzeugend.
die uns auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und das ist auch gar nicht schlecht, weil wir schlussendlich wissen, wir müssen mal gucken, wo wir gerade sind, wo geht aber auch der Trend und das Potenzial hin. Und ich würde zum Beispiel sagen, bei HOT, zumindest in Sachen Zuschauern, teammäßig werden wir ja dann sehen im Laufe der Saison, aber da, die haben noch Potenzial zu mehr. Wenn die eine etwas größere Halle hätten, würden die auch 1.000 reinkriegen.
Man sieht ja auch gerade bei HOT, auch bei Weil im Dorf, der Spieltag, wie das durchgeführt hat, und auch wie bei Fortuna, man merkt das, man bekommt diese Regel rein und man kann den Spieltag immer verbessern. Ja, es wird besser, es ist schon deutlich höher, konstanter als eben im ersten Bundesliga-Jahr. Also ich war heute überrascht, am Wochenende war ich wieder bei Fortuna, beim Heimspiel gegen HOT, wie schnell auf einmal alles da stand. Ich war 3 Stunden vom Spiel da mit meinen Kindern und dann waren da schon die Banner, war alles angebracht. Und da dachte ich, okay, waren hier nur 2 Leute, haben alles angebracht. Weil du halt eingespielt bist.
Ach Gott, Fortuna hatte ja ein Heimspiel. Dann weiß ich auch, warum wir heute so lange brauchen. Ach geil. Ja, schön, schön. Also wie gesagt, die Statistiken wirklich sehr interessant und cool, dass das gemacht wurde. Ich finde es auch von der Aufmachung ganz interessant. Und es freut mich einfach, dass man damit auch nochmal so ein bisschen Einschätzungspotenzial kriegt zur Liga. Und das ist notwendig, damit man halt strategisch und schlussendlich auch vom Ausgangspunkt aus, auf dem wir gerade stehen, weiter planen kann. Ne? Mhm. Das ist wichtig. Ja, super.
Okay, dann super Bericht, kann man sagen. Tolle Statistiken, toll aufgemacht. War okay. Danke, DFB. Dann gehe ich einfach meine Liste runter. Ich hatte noch hingeschrieben, Mohd Abdeselem ist von Wacker zu Liria gewechselt. Hier nochmal Transfer-Updates. Haben wir jetzt auch spielen sehen im ersten Spieltag. Die Jasmin Yabes hatte sich nochmal gemeldet vom UFC Münster und hat auch da gesagt, dass man überlegt hatte, sogar bei UFC so ein Mixteam zu machen. Und weil man kann nämlich auch wirklich in der Regionalliga, also man kann Frauen im Herrenbereich spielen und dann auch noch in der Frauen-Futsal-Regionalliga.
Ja.
Und man hatte nur zu spät gemeldet. Ansonsten hatte man echt überlegt, so ein Mixteam zu machen in der Westfalenliga der Männer, um dann halt einfach Spielbetrieb zu haben. Das war ja unser Ansatz. Gibt es Teams, die das versuchen werden, die es mal versuchen, damit man auch mal einfach ein Diskussionsobjekt hat oder einen konkreten Fall. Ja, also da waren auf jeden Fall die Gedanken da.
Okay.
Dann hatte ich Ansätze französischer Futsal von Doug Reed. Ja, jetzt müsst ihr noch wissen, ich glaube, ich hatte einen Screenshot gemacht, der weg ist. Ich weiß, Doug Reed hat etwas über den französischen Futsal gepostet hinsichtlich der Struktur und wie die das machen. Finde ich das noch in der Gruppe wahrscheinlich nicht. Schade. Das ist das Problem, wenn ich das.
Sonst, hast du sonst noch irgendwie Transfer-News? Weil ich habe wohl noch welche.
Ja, ich gehe hier einfach durch. Also
unstrukturiert.
Ja,
unstrukturiert.
So, dann okay, haben wir die Champions League.
Können wir noch was erwarten?
Die Champions League in Riga.
Ah ja, das war ja auch noch.
Genau. Der Auftritt von Jan Regensburg gegen Ricardinho.
Ja.
Ganz toll. Und ja, wir sind leider nicht weitergekommen. Aber 5:0. Aras. Nee, warte mal, das habe ich jetzt aufgeschrieben. Unser Spiel gegen Arras war 5:0. Jetzt habe ich hier alles wirr aufgeschrieben.
Genau, versuch doch einfach mal, das irgendwie.
Wie das geben? Okay, ich habe kein Spiel gesehen, leider, weil das wirklich auch mit Arbeit schlecht war. Ich würde sagen, Jan Regensburg hat sich in der starken Gruppe gut geschlagen. Ja, wenn man das bedenkt, ich habe auch mal die ganzen historischen Ergebnisse, bin ich durch. Mhm. Und HSV zum Beispiel hatte immer deutlich leichtere Gegner. In der Stage, weil wir bedenken, Riga ist ja vom Level her nicht so stark wie mit Ricardinho jetzt.
Ja.
Und deshalb sind sie halt da aufgeploppt sozusagen. Ja.
Aber dennoch muss man sagen, wenn man jetzt die nahe Vergangenheit der Champions League Erfolge der deutschen Teams betrachtet, dann sehen wir wenig Erfolg. Muss man einfach ehrlich gestehen. Wir sind jetzt 3-mal hintereinander oder 4-mal hintereinander, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, HOT war die letzte Mannschaft, die eine Runde weitergekommen ist. Das ist also du sagst ja mal, den relativen Vergleich betrachten. Und da ist der Vereinsfutsal in Deutschland nicht vorangekommen, müsste man jetzt einfach sagen. Ne? Eben auch, vielleicht die Bundesliga hat eben nicht zu einem Schub geführt in dem Bereich. Ganz spannend. Also muss man einfach mal so gucken, dass die Bundesliga nicht diesen Effekt hatte, dass wir jetzt Champions-League-Sieger alsbald werden.
Von daher war natürlich ein tolles Event. Es hat, glaube ich, auch in Deutschland, in den deutschen Media war dieses Spiel auch gegen Ricardinho natürlich ein toller Push. Ja, hat. Was mir da aufgefallen ist, ist das hohe Ergebnis von Riga gegen Istanbul. Also Riga, wir haben doch gegen Riga 5:0 verloren. So. Und gegen Ricardinho. Und dann dachte man schon, oh, okay. Nee, warte mal, 5:0 war gegen Arras. Warum habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie wir nochmal gegen.
War das nicht
3-1? War doch 3-1, war doch viel enger. Ja.
Alles
recherchier, gut. Ich erzähl kurz, du recherchierst mal bitte, wie nochmal das Ergebnis war. Ich glaube, es war
3-1. Ja, ich suche so für dich gerne
irgendwo
die Ergebnisse raus.
Red mal
weiter
einfach. Genau. Und dann habe ich überlegt, okay, 22-1.
1, genau.
Gewinnt Riga gegen Istanbul. Und dann habe ich mich gefragt, ist das eigentlich das krasseste Ergebnis gewesen? Und habe erstmal ChatGPT gefragt. Bitte gib mir das höchste Ergebnis. Und du wirst nicht glauben, er hat halluziniert, nennt man das, ja?
Ja.
Er hat also ein Ergebnis rausgebracht, was nicht verifiziert werden konnte. Das waren wirklich zwei Teams, Inter, Movistar, irgendwas, was auch von der Stärke gar keinen Sinn ergibt. In dem Jahr gab es die Partie nicht, und war irgendwie 17-1, was auch nicht das höchste Ergebnis war. Also da sieht man den Nachteil von KI. Ja, es ist halt nur ein Language, ein Sprachmodell. Es ist kein Faktenmodell.
Richtig, also frag nicht nach Fakten der Vergangenheit. Du kannst nach einiges fragen, aber nicht beleg mir das mit Fakten. Das
genau.
Funktioniert ja nicht.
Dann habe ich erstmal geschaut, wie war die Historie der UEFA Futsal Champions League? Weißt du, wie die UEFA Champions League von 1984 bis 2001 hieß?
Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Sorry.
European Futsal Championship.
Aha,
hätte ich auch nicht gewusst. Danach
ich von 2000. Da gab es sogar noch ein Parallelturnier.
Nee. Dann von 2001 bis 2018 war es der UEFA Futsal Cup.
Genau, den kennen wir ganz bewusst.
Und jetzt eben die Champions League. Und ich bin mal durch. Bei Wikipedia findet man alle Ergebnisse eigentlich. Und da sind auch schon ein paar höhere Ergebnisse dabei. Und das, was ich jetzt gefunden habe, war höchstes Ergebnis 2003 Charleroi. Wir erinnern uns an eine starke Phase des belgischen Futsals Anfang der 2000er. Gegen Tirana 44-3. Das ist schon echt Bombe. Dann hatten wir 2020 erst, also vor kurzem, Cherson gegen Rosario aus Nordirland. 28-1. Nochmal Charleroi 2002 gegen Flamurtari 27-1. 2002 Dubnica gegen Flamutari. Also Flamutari, das war, glaube ich, das schlechteste Team in der Geschichte der UEFA Champions League.
Aber dabei ist alles. Dabei ist
richtig. Ja, haben dann 27-2 verloren. Also das ist schon hart. Dann 2003 Sofia gegen Boomerang Interview. 22-0 oder 0-22, so rum.
Ja, und dann haben wir jetzt, ne?
Genau, und dann sind wir ja schon da, wo wir eigentlich sind. Wir hatten noch 2002 nochmal Castello gegen Colmar. Auch 22-1. Also, es ist nicht das höchste Ergebnis, aber eben in den Top 6, 7, 8, Top 10.
Ja, es ist auf jeden Fall geschichtsträchtig. Und jetzt habe ich zwischenzeitlich auch recherchiert und alle Regensburger werden sich jetzt freuen, dass wir die richtigen Ergebnisse kennen. Und zwar, Jahn hat gegen Riga nur 1-3 verloren, ja. Und dann gegen Aras 0-5, ja. So nur so als Hinweis. Und gegen Istanbul hat man dann erfolgreich 3-1 gewonnen. Ja, da hat Istanbul sich nochmal zusammengerissen und Jan hat noch gerade so das Ding, also hat das gemacht. Schön. Ja, das also, ist so schön.
Fand ich auch mal ganz gut, da abzutauchen in die Historie.
In die Historie. Und auch nochmal einen schönen Bildungsbeitrag hier über ChatGPT, dass wir dann nicht alles glauben müssen.
Richtig, ja, total wichtig. So. Dann der WSV. Ach, der WSV hatte uns mit das zurückgemeldet über Social Media, dass Frauen jetzt auch ohne Sperre in der Frauenliga spielen dürfen, wenn sie in der Männerliga spielen. Das war der WSV, vielen Dank. Dann haben wir Sitziskin und Dennis Öztürk wechseln vom HSV Bundesliga in die Regionalliga Nord zu Wacker. Super spannend. Also, dass man da den Move wegmacht von der Bundesliga. Vielleicht der Aufwand, kann ja schon sein. Also,
ja, aber spricht auch für das Konzept des HSVs, wie er jetzt heißt. HSV Panthers werden sie, oder zumindest die HSV-Raute tragen
ja,
genau, jetzt.
Ja.
Eben, dass sie jetzt nicht mehr auf diese Doppelmandate, Doppelbelastung mehr setzen. Und sicherlich ein Grund dafür, dass Sitziskin und Dennis Öztürk jetzt dann einfach, weil sie natürlich Lust auf Futsal haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie bei den HSV Panthers geblieben wären, aber sie können vielleicht nicht mehr das liefern, was sich die HSV Panthers vorstellen. Und Wacker nimmt die mit Kusshand, würde ich mir denken.
Also
ne?
Dann wird ja auch Wacker der Aufstieg. Also das sollte
ja
gut gehen, wenn die Spieler wirklich regelmäßig mitspielen. Ali Yazar selbst nochmal auf die Platte kommt wahrscheinlich.
Ja.
Jetzt braucht er auch keinen Fitnesstest mehr, den er letztes Jahr nicht nachgelegt hat für die Futsal-Bundesliga.
Und kein B-Lizenz-Trainer.
Medizinischen Check. Und Ironquan, ja, genau.
Genau.
Und ja, das war ein Team. Dann Mittelrhein. Jetzt kommen wir wieder zu den negativen News zur Wurzelentwicklung. Mittelrhein, nur 5 Teams. Also auch hier sinkt man aktuell.
Ich habe noch gute Nachrichten, die du nicht auf deinen Zettel hast.
Ja.
Ich habe nämlich heute hatten wir Sitzung mit dem FLVW. Mhm. Ich mache da ein bisschen noch, ne? Ich bin ja im Verband tätig. Und es wurde mir gesteckt, dass sich für die aktuelle Westfalenliga-Saison, Westfalenliga, nicht Regionalliga, schon wieder 8 Mannschaften gemeldet haben. Also,
okay. Ja.
Sie wächst. Ich glaube, von ehemals 4 oder 5 auf 8 jetzt wieder. Kleine, also das kompensiert jetzt. Westfalen kompensiert jetzt den Niederrhein gerade.
Gute News, wir brauchen echt mehr von diesen guten Wachstums-News, absolut.
Mhm.
Dann hatte ich Gütersloh. Gütersloh hat sehr viel trainiert. Ich finde auch, Gütersloh hat einen guten Social-Media-Auftritt, macht mehr Werbung und auch teilweise als die Bundesligisten, haben jetzt auch einen Sponsor, schöne Trikots. Also sie machen da jetzt sehr viel auf, muss ich sagen.
Mhm. Ja, Gütersloh war auch fast auf Einkaufstour in der Umgebung, kann ich nur sagen. Aber ich sage, da darf ich nicht mehr sagen. Also die haben auf jeden Fall versucht, Spieler...
Wäre vom Namen her auch was für die Bundesliga. Ja? Wäre auch schön, auch vom Standpunkt dort.
Ja, mitten in würde ich mir wünschen. Und ich muss auch sagen, nachdem ich jetzt gesehen habe, dass Lukas Bässlich und Madi Azizi zu euch nach Fortuna, also das wirst du gleich noch berichten vielleicht, Schwerte sehe ich zum Beispiel da jetzt nicht mehr im Rennen um den Aufstieg, aktuell nicht so wirklich. Und Gütersloh in Köln, ich glaube die, und Schruska ist ja weg. Aber auch hier nochmal eine News, die vielleicht noch keiner weiß, aber Schruska Detmold, ein paar Spieler bleiben erhalten, die spielen nämlich dann für in der Westfalenliga für den MCH 2. MCH hat eine zweite Mannschaft aufgemacht.
Oh, da ist es soweit.
Genau.
Da kommt sehr gut. Also wenn die Bundesligisten müssen dann, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen anfangen, da zu stabilisieren mit solchen Teams.
Ja.
Ja, so ein bisschen die Verantwortung gehen, sonst bricht da viel weg. Ich meine, Fortuna, wir haben jetzt 2 Teams und ein Frauenteam. Also 2 unterhalb der Bundesliga und Frauen. Müssen die anderen langsam nachziehen, finde ich gut. Ja. Ohne andere natürlich kaputt zu machen. Ist immer schwer.
Ja, der MCH hat vorhin, also der hat ja eine ganze Menge U19-Spieler und U23-Spieler, das ist die eine Hälfte der zweiten Mannschaft und die können dann aber auch bei der ersten mittrainieren und das wird dann aufgestockt, beziehungsweise mit den Jungs, die aus der Umgebung, zum Beispiel aus Detmold kommen, die halt von Samstag zu Samstag kicken wollen. Ne? So, und das so läuft das doch wahrscheinlich dann jetzt.
Super, ja. Dann hatten wir 6-3 gegen Heracles Almelno verloren aus Niederlanden. Aber enges Ding. Fortuna Düsseldorf, wir haben getestet gegen ZVV Kröven aus Holland. 2-2. Also hier an der Grenze sind die holländischen Vergleiche gern gesehen. Wir haben auch einen neuen Spieler, wieder Wechsel, Transfermarkt. Luigi D'Alterio ist zurück. War in Italien, kommt jetzt zurück, sagt, er will in Deutschland bleiben, Freundin hier. Super, natürlich toll für uns, dass jemand kommt, der einmal gegangen ist und jetzt wieder da ist. Das
ist gar nicht aufgefallen, dass er weg war.
Ja, ist auch moralisch natürlich gut. Ne? Jetzt, glaube ich, hat er freien Kopf und kann durchziehen, hat auch ein gutes Spiel gemacht, muss ich sagen, am Wochenende. Und ich bin ganz gespannt auf Ramos Schovdarov. Ramisch, Ramis, glaube ich. Und zwar, er kam als Flüchtling, hat aber früher bei Aras gespielt oder seine Freundin, irgendwie Ukrainerin, wie auch immer. Er ist jetzt hier bei uns, war mal kurzfristig bei Aachen angemeldet. Irgendwie den Transfer, wir konnten ihn halt noch nicht fit machen oder nicht spielfähig machen jetzt für das erste Spiel. Starker Mann, ich freue mich auf ihn. Ich habe nur Gutes gehört über den Spieler.
Super.
Dann habe ich, Fotoshooting. Ich war beim Fotoshooting vom F95. Wir hatten dann Fotografen geholt. Super großer Kader, alle waren da wirklich. Ich habe dann auch mal endlich mal wieder ein paar Fotos gemacht. Jetzt, wo ich auch mich ein bisschen mit Low Carb jetzt wieder ein bisschen fitter gemacht habe. Weil dann nicht immer nur hier vor dem Podcast-Mikro sitzen und dann verfetten. Ja, habe ich jetzt ein bisschen, habe ich mich stolz dahingestellt. Und war schön, das zu sehen. Viele Teams haben schöne Fotos gemacht, muss man sagen. Waren auch beim, auch oftmals viele Kader. Ich war beim HSV überrascht. Wenige Spieler, so ein bisschen auch komisch, so asymmetrisch aufgestellt. Hätte ich jetzt beim HSV, gerade weil man jetzt der HSV ist und nicht mehr die Panthers, hier gedacht, man sich auch so einen professionellen Fotografen holt. Aber gut.
Da war ja Mannschaftsfoto, ne? Da hätten sie einfach einen der Betreuer vielleicht oben in die Mitte stellen sollen. Dann wäre das schön symmetrisch gewesen. So wirkt das so ein bisschen, aber gut, ist ein Mannschaftsfoto. So, hat auch seinen Stil. Ja, vielleicht haben sie so einen leichten Drang nach, die Seite darf ich jetzt gar nicht sagen, das wird ja schon fast politisch. Aber unabhängig davon.
Der geringe Umfang des Kaders hat mich eher überrascht, oder?
Oh ja. Oh ja, mich auch. Wobei, die haben eine Neuverpflichtung, ne? Mit Jure Pusic.
Mhm.
Aus der bosnischen ersten Liga kommt er, von Mostar, glaube ich.
Ja.
Ja, aber insgesamt, der Kader, das ist auf Kante nähen und dann auf Zahnfleisch laufen, habe ich schon gesagt, ne? So scheint es.
Vielleicht sieht man ja über die Saison noch ein paar. Vielleicht ist gar nicht schlecht, wenn man so ein paar Slots hat im Kader, dass man dann über die Saison noch neue Spieler in den Futsal holen kann. Dann ist das sogar eher eine Chance, dass man jetzt nochmal neue, vielleicht auch gute Spieler runterholt, aus der Oberliga vielleicht. Könnte auch, vielleicht wird es eine Chance, bin ich mal gespannt. Ich will ja gar nicht bewerten, einfach nur, es sind weniger, aber ohne positiv, negativ. Jedenfalls habe ich beim Fotoshooting mit Amadi Azizi auch gesprochen. Ich kenne ihn ja von, vor 6, 7 Jahren habe ich meine Zeit lang auch trainiert als Torwarttrainer in ein paar Auswahllehrgängen am Niederrhein und so. Und er war immer mega motiviert, hat er zugegeben, er war immer so ein bisschen dickköpfig, hat sich da nicht so viel angenommen, aber ich habe damals schon gesehen, dass er sehr, sehr gute Koordination hat. Ja, also die beste Koordination, die von den Teutern ich so gesehen habe, die ich gesehen habe und trainiert habe. Und war natürlich mega motiviert schon bei dem Fotoshooting. Und jetzt hat er von Anfang an gespielt. Freut mich. Ist halt absolut motivierender Typ. Freut mich für ihn. 26 Jahre.
Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen. Ist denn der Dick Roth jetzt erst auch erstmal die Nummer 2?
Ja, ist halt ein guter Kampf jetzt. Ne? Mardi ist immer beim Training. Ja, ist immer Vollgas. Ruft, also den hörst du ja auch durch die Halle, Chris, hat man irgendwie nicht so wahrgenommen, vielleicht die Spieler, aber jetzt nicht so als Zuschauer, aber der pusht richtig und ich glaube, jetzt ist es halt eine schöne Kombination, weil jetzt ist halt Chris der Spezialist, der auch ein sehr, sehr guter Torwart ist, den man eben jetzt auch passiert, dann eben beim Flying bringt und wenn man jetzt es noch schafft, es situativ zu machen, sagen, okay, jetzt ist mal nicht die letzten 5 Minuten, sondern, hey, jetzt haben wir hier einen Einkick, Chris, geh rein, wir machen jetzt situatives Flying-Spiel, dann kann das richtig stark werden. Mardi ist halt extrem gut auf der Linie, ja, also dann kannst du ihn da gut bringen und ja, ich bin gespannt. Ich glaube, das ist ein richtig gutes Duo auf jeden Fall.
Okay, weil wenn der Mardi jetzt da zum Stammkeeper avanciert, dann haben wir dann einen Nationaltorwart, der ja, wenn er Spielpraxis kriegt, dann noch als Flying, aber nicht mehr zwischen den Pfosten.
Das aber ich glaube, Chris ist ja auch in der Nationalmannschaft als Spezialist.
Ja, okay, hast du recht. Der kriegt da wahrscheinlich auch nur das. Aber ja, als in der Nationalmannschaft musst du schon auch noch, wenn mal jemand verletzt ausfällt, musst du ja, du kannst ja dann in dem Moment auch manchmal sehr schlecht nachnominieren. Da musst du noch mal zwischen die Pfosten. Also gut, aber wir reden ja noch von weiteren Nationaltäutern, die vielleicht aktuell eher auf der Bank Platz nehmen müssen in der Bundesliga. Mhm. Und das sieht für die Täuter, die deutschen Täuter, sowieso nicht so gut aus in der Bundesliga, muss ich ehrlich gestehen. Also ja, kommen wir vielleicht noch drauf. Aber mach mal weiter.
Ich mach weiter. Der TSV Wallimdorf hat noch ein Turnier in Schwerte gewonnen. War auch eine schöne Sache dort, dass man da wieder diese Turniere veranstaltet. Empfunden haben wir viel weniger Turniere als früher.
Mhm.
Was auch so ein Indikator für diese fehlende Lust am Hallenfußball ist, sondern das, was ja in der Pionierszeit eher stärker war, fehlt mir ein bisschen. Sehr wenig Turniere, deshalb fand ich das hier halt gut.
Mhm.
Ja, ach ja, Jahn gewinnt gegen Istanbul, das war ja der dritte Spiel in der Champions League.
Genau.
Das heißt, eigentlich war so ein solider Abschluss dann auch noch, dass man hier gewonnen hat. Dann hatten wir den Kader von Liria, da fallen sich die Torhüter auf, die da in dem Team sind. Ist schon eine starke Truppe, haben auch ein schönes Foto da gemacht und auch einen großen Kader. Also es ist Wahnsinn, was sich da in Berlin zusammengezogen hat.
Ja, wenn ich mir da vorstelle, die Torhüter, ne? Allein Göde und Wiegels. Stell dir mal vor, beide sind fit und trainieren richtig gut. Und die machen so eine Art 50-50-Wechselspiel. Stell dir das mal vor. Ich sag dir eins, wenn jetzt Pless Nummer 2 wird und Dick Roth Nummer 2 wird, dann würde ich Göde und Wiegels für die Nationalmannschaft nominieren. Das sind dann die besten deutschen Torhüter. Und die haben Spielpraxis. Stell dir das mal vor, wenn wir die Göde und Wiegels jetzt irgendwie in so ein Du mehr oder weniger bringen, dass sie einigermaßen ähnliche Spielzeit kriegen. Ich sag mal, da hat Liria vielleicht bald 2 Nationaltorhüter, wobei Göde ja auch bei Marcel eventuell nicht nur aufgrund der Leistung nicht nominiert wurde, weil das haben wir in der ersten Saison gesehen. Da war Göde sicherlich mindestens einer der Top 2 deutschen Torhüter. Ja.
Wird spannend dort auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch stehen, HSV hat noch gegen Høring aus Dänemark getestet, die ja so ein gutes Publikum haben. Hat man 2-2 gespielt. Wäre mal gut gewesen in Høring, wie man sie ausspricht. Aber ein gutes Team, 2-2. Solid, ich hätte mal gern in Høring wir haben ja wirklich viele Fans da.
Ja, das war doch dieser Club, der Eventmanagement betreibt. Dann.
Richtig, ja.
Geil.
Echt gut. Eigentlich muss man da mal hospitieren gehen.
Ja, und sich dann was abschauen, ne, für den deutschen Raum. Ja.
Dann, genau, was habe ich noch hier?
Was
Ah, es
hast
gab einen
du?
Artikel von St. Pauli über Futsal. Fand ich
Hm.
schon auf der Seite. Und hier hat man auch zumindest hier endlich mal Elias Saad hervorgehoben. Klar, er ist ein Paulianer, der nun der zweiten Futsal-Bundesliga spielt und dort debütiert hat. Aber ja, warum schiebt man diesen Case auch? Das verstehe ich in den DFB auch nicht. Dieser Fall Elias Saad, das ist das Narrativ, was man aufbauen muss. Ja, diese Futsal-Lane, hier, Sonderausstaltung, Futsal, siehe da, aus einem ja, unbedachten Spieler, vielleicht noch vor 5, 6 Jahren, wer hätte gedacht, dass der zweite Bundesliga spielen wird? Ja,
Und da auch scored, ne? Muss man auch sagen. Also er ist jetzt nicht kein Fallobst in der zweiten Bundesliga bei Pauli, muss man sagen. Der ist jetzt ja durchaus etabliert, ne? Cool.
Dann habe ich noch die, ja, was halt jetzt wirklich schade ist, Kleve hat sich aus der Niederrheinliga zurückgezogen. Eine Meldung kam heute rein. Jahrelang dabei eigentlich im Futsal am Niederrhein, jetzt auch zurückgezogen, ist schon ein schwerer Schlag. Es wollten auch einige Teams aus der Landesliga, also der Niederrhein ist ja der einzige Verband noch mit 3 Ebenen unter der Bundesliga. Und da wollten einige Teams hoch und HSRW Kleve hat sich da durchgesetzt, aber jetzt doch aufgelöst. Wir hatten letztes Jahr spekuliert, dass durch den Weggang von André Cornelsen es dort letztes Jahr zusammenbricht. Das ist letztes Jahr noch nicht passiert, aber anscheinend jetzt. Ja, boom.
Ja,
Aus dem Nichts, hat keiner mit gerechnet.
haben sich nicht gefangen, ne? So ist das eben. Kann man machen, nix.
Und ein letzter Punkt jetzt. Und dann habe ich noch einen Punkt zum Übergang. Perfekt.
Ja,
Der
ich habe
K.
aber, warte, bevor du den
Ah ja, du
Übergang
hast ja auch noch
machst,
Punkte. Ja, okay. Ich habe
ja,
noch, okay. Wir
machen
gehen, machen noch einen Übergang. Ich mache noch Futsal-Nationalmannschaft. Der Kader gegen Kroatien
wir.
am 16.09. ist online und gegen Frankreich. Wir hatten eben schon, hast du schon angeteasert. Das ist keine Überraschung. Wiegels Bleste Groth im Tor. Soll ich mal vorlesen oder hast du die Liste auch gerade vor dir?
Lies mal vor und ich öffne mir das so
Okay.
nebenbei.
Was mir auffällt, der MTH Sennestadt stellt jetzt tatsächlich einen Großteil. Das muss man auch mal dann hinterfragen. Aber. Gut, ist ja durch die Transfersituation so gekommen. Also wir haben aus vom MC Sennestadt Fuad Aghnima, wir haben Luis Drees, wir haben Oliveira, wir haben Vidoj Matic und wir haben Kadir Şentürk und wir haben Petro Striga, den Bruder von Luis Drees vom MTH Sennestadt. Wir haben hier Suat Akno, TSV Weil im Dorf. Wir haben Maximilian Grünberg, Hamburg SV, jetzt genetzt am Wochenende. Auch ein schönes Tor. Dann Kim Herterich, auch genetzt am Wochenende. Jan Regensburg. Wir haben Michael Mayer, der Oldie, ist ja wirklich hier mit Uno Saglam, HSV Panthers. Wir erinnern uns, das waren mit die ältesten Teams der HSV. Sind auch hier mit Abstand. Mal gucken, nicht, dass ich das Falsche sage. Oliveira ist auch 93 Jahre wie Saglam. Aber Saglam kommt mir älter vor, muss ich sagen. Ja.
Der ist stabiler, der
Der ist
liegt
stabiler, ist
stabiler.
30. Ich hätte gedacht, wie alt ist Uno Saglam? Ja. 36 hätte ich direkt rausgeschossen.
Nein,
Völlig
nein.
falsch. Ja, aber so wirklich,
Also
weil Uno so lang dabei ist einfach. Ja, weil
ich habe den schon, ich hab schon häufiger von nahen live gesehen, also so alt wirkt er nicht, Uno. Du
ja.
machst einen guten Eindruck für 30.
Ja, nicht, dass er, nee, nicht, dass er wirkt, sondern einfach, weil er auch schon so lange dabei ist einfach.
Ja,
Fabian Schulz, jetzt endlich Bundesliga. Wir haben immer gesagt, nominiert keine Spieler aus der Regionalliga. Falsches Signal. Jetzt in der Bundesliga vom FC Liria. Freut mich für ihn jetzt auch. Dass jetzt hier so offiziell auch Bundesligaspieler passt. Mehmet Söser, Weil im Dorf und noch Christopher Wittig.
Ja.
Hot, nur für den Futsal. Vom deutschen Meister Jan Regensburg halt nur ein Spieler und vom Zweitplatzierten auch nur einer. Ja.
Ja, das hängt natürlich mit dem Wechseln der Hotspieler zum MCA zusammen. Und stell dir mal vor, Suat Akk und Memo Schlüsser wären jetzt noch beim MCA, dann hast du 8 Spieler vom MCA. Ja, mal MCA goes National Team gerade. Oder macht das National Team.
Was
Ja.
ich gerade witzigerweise sehe, weißt du, wer auf der Abrufliste die meisten Spieler stellt?
Ja, bitte.
Fortuna Düsseldorf.
Juhu.
Yay.
Ja.
Fedor Brack ist noch drauf. Mert Sipahi ist bei uns im Kader, habe auch ein bisschen mit ihm geschnackt, ist ein netter Typ, ihn auch live gesehen. Er kommt ja immer zum Spiel, ja, ist natürlich eine weite Entfernung, hat aber dafür, ach, kommen wir gleich dazu, trotzdem gute
Ja,
Partie
wir kommen
gemacht.
gleich dazu.
Und
Genau.
Martin Wu, sehr junger Torwart, 2004er Jahrgang, wie auch Oliver Aboyacke. Wacker Igels, der einzige Spieler jetzt hier auf der Liste, der nicht Bundesliga spielt.
Ja, interessant.
Und
Spannend.
ich wüsste jetzt auch nicht, dass er jetzt, klar, gibt ein paar Spieler, die jetzt noch reinziehen zählen, die vielleicht da nicht können, aber im Grunde, ja, ist halt von deutschen Spielern, es wird weniger, es wird wirklich dünn, muss man sagen.
Ja, ich sag mal so, vor 47 Jahren haben wir im Podcast schon davon gesprochen, wo die Tendenzen hingehen heute.
Vor der Wende, damals.
Okay. Vor der Wende, damals. Gut, aber ich habe auch noch ein paar News.
Jetzt bist du, jetzt kannst du, ja, mach deine Liste.
Danke, dass ich kurz das Wort haben darf. Aber spannend, dass wir wieder so viel zusammentragen können.
Sagt der Futsalaberer.
Ja, das bist du bisher hier. Aber unabhängig davon, der MCH hat ja mal wieder ein paar neue Transfers gehabt in der Zwischenzeit, von denen ihr, glaube ich, noch nicht berichtet hattet.
Ach, na klar, Sebastian. Jetzt willst du wieder MCH-Bashing hier
die machen ja jeden, die machen ja,
haben wir den benannt.
Nee, das war jetzt ja letzte Woche kein Podcast und die machen ja mal Transfer-Tuesday, ne?
Ja, okay, da war ja was. Dann wahrscheinlich haben wir jemanden vergessen. Ja.
Und der gefiel mir auch richtig gut im Spiel gegen Pars, und zwar Marvin Perkovic.
Okay, Fixer. Den haben wir noch nicht genannt, okay, sorry.
Genau, das wollte ich mal betonen. Und da kommt übrigens noch ein Spieler, den darf ich aber jetzt noch nicht erwähnen. Das ist ein Defensivspezialist, Fixo, also wirklich auch ein ganz robuster Spieler. Ich fand auch wirklich eine überragende Zweikampfhärte und auch dennoch fair. Gefiel mir sehr gut und der ist jetzt zum MCH gewechselt und der tut dem MCH auch gut nach dem Weggang damals von Robert Lubitsch. Ist das auf jeden Fall ein gelungener, ja, und auch spezifisch für die Position ein sehr gelungener Transfer. Dann habe ich noch was ganz, ganz Frisches, Daniel, und zwar von heute Abend. Ja, hast du wahrscheinlich noch nicht mitbekommen.
Am Puls der Zeit.
Und zwar, in Mainz ist doch heute der Stützpunkt gestartet, der U19, Sichtungsstützpunkt. Ja,
ach.
Und zwar, und das ist auch sehr erfreulich, 20 Spieler waren da und es sind noch etliche auf der Warteliste. Also in der Hinsicht erstmal super geil, dass man in Mainz das jetzt so da ins Rollen bringt. Natürlich sollte man sich vor allem bei einer leistungsorientierten Geschichte nicht damit rühmen, dass man hier 30 Spieler hat, weil wir wissen auch, dass das natürlich dann wahrscheinlich auch nicht leistungshomogen ist in der Spitze. Aber je mehr du hast, desto besser kannst du da wählen und das freut mich sehr für den Mainzer Stützpunkt. Und damit verbunden kann ich direkt auch noch eine andere News raushauen, wobei das noch nicht alles unter Dach und Fach ist. Wir sind aber dabei, und zwar auch in Westfalen wird ein DFB U19 Stützpunkt anvisiert und ist aktuell, also ohne Gewähr, ne, deswegen hier nicht dingfest, ist aktuell für den Oktober geplant, der Start, ne? Also alle Westfalen da draußen, die zuhören und gute U19, also 2006er und 2007er Jahrgänge haben, meldet euch. Könnt ihr auch über Mr. Futsal uns schreiben. Wir leiten das weiter, beziehungsweise bin ich da ja auch mit verantwortlich für. Und ja, wir werden da auch dann hoffentlich ausreichend Jungs auf die Platte kriegen und starten wahrscheinlich nach aktuellem Stand im Oktober. So, Daniel.
Das ist halt so diese gegenläufige Bewegung. Ja? Wir haben einmal diese Breite, die wegbricht. Auf der anderen Seite haben wir mehr Stützpunkte und man denkt sich, es ist wirklich interessant, dass genau diese Stützpunkte eben überhaupt nicht korrelieren mit den Spielern in den Vereinen. Also es bringt einfach gar nichts. Ja, also bisher bringt es nichts, kann man einfach so sagen. Also stabilisiert.
Ja, es ist einerseits ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist das ein Top-Down-Ansatz, wie du schon bemerkst, der erstmal kurzfristig gar nichts aufzeigt an Ergebnissen. Und wir leben ja immer noch in einer sehr kurzen Version der Bundesliga und auch der Stützpunktgeschichte. Also da sind wir noch nicht so weit, dass wir irgendwie mittel- bis langfristig hier Ergebnisse haben. Aber ja, man erhofft sich natürlich da jetzt durch den Top-Down-Ansatz Reize zu setzen und auch zu motivieren. Ich würde am liebsten eine Vergleichsgruppe haben, so von wegen, wie wäre es ohne die Stützpunkte in bestimmten Regionen an Futsal-Teams, ne? Oder beziehungsweise, das haben wir nicht. Ich denke schon, das hat einen Einfluss und vor allem, wie gesagt, ich bin da auf jeden Fall dabei, weil es um Futsal im Jugendalter geht noch, beziehungsweise jungen Spielern und jungen Spielerinnen im besten Fall dann auch in Zukunft dem Futsal näher zu bringen und da auch die bestmöglichen Talente zu finden. Ne? So, ja, gut. Aber wie du schon sagst, also so wirklich, das sollte man mal genauer eruieren, ob das überhaupt einen Effekt hat bisher. Also da darf man durchaus kritisch rangehen. Aber wir machen das ja auch manchmal ein bisschen aus dem Idealismus heraus und aus dem, ja, aus einem höheren Sinn dann in dem Bereich. Ne? Deswegen gut, super, dass das in Mainz heute so gestartet ist. Freut mich mega für die Jungs dort, die das da auch machen. Ja, toll. Bin auch da sehr gespannt, wie das da weitergeht und überhaupt.
Was hast du noch auf deiner Liste?
Rauchs Liste. Daniel, ich könnte noch enorm viel machen, aber ich weiß, wir haben noch Bundesliga auf der Liste und du möchtest ja einen sehr gekonnten Übergang schaffen, wie ich gehört habe. Und ich bin jetzt auch total gespannt auf deinen Übergang, weil ich auch nicht weiß, was passiert. Also bitte, mach bei uns ein rhetorisches Wunder.
Ja, die letzte News betrifft etwas, was natürlich auch den ersten Spieltag medial sehr kontrovers bekleidet hat. Wir reden von den Highlight-Videos der Futsal-Bundesliga.
Da machst du ein Fass auf jetzt.
Du. Jetzt mache ich ein Fass auf. Und zwar, wir hatten ja letztes Jahr auch immer so ein bisschen kritisiert. Wir haben diese Highlights, 5 Minuten lang ungefähr immer, manchmal 6. Wir haben gesagt, mach doch ein bisschen mehr Spielszenen, mach doch weniger Kommentare. Wenn das eine Budgetfrage ist, ja, dann mach doch die Kommentare weg. Die braucht sowieso kaum einer. Und mach dann statt 5 Minuten, 7 Minuten 10. Dann hast du auch richtig viele Torszenen. Dann hast du Torwarts, also auch Paraden. Dann hast du halt auch mal einen Tumult, den du zeigst. Einfach, weil du es erleben willst. Was ist in dem Spiel passiert? Weil ich meine, das muss das Produkt sein. Ich will wissen, was passiert in diesem Spiel. Wenn ich nur Tore sehen will, dann gehe ich zu TikTok. Also, ne? Dann kriege ich ja eine Minute, ein Reel, keine Ahnung, Bude in Winkel, 8-mal Wiederholung. Aber da kommt ja keine Erlebnis des Spiels hin. So. Also wir haben gesagt, okay, Kommentare macht die vielleicht weg. Interviews haben wir auch vielleicht ein bisschen kritisch gesehen, obwohl am Ende wurde es besser. Die Vereine waren auch besser abgestimmt. Und man hat sich das dann doch schon ab und zu mal angehört, schon was dann gesagt wurde. Und die Pressewand war auf einmal auch relevant. Ja, so war okay. Jetzt hieß es, ja, okay, es gibt das neue Streaming-Konzept. Die Clubs können selber streamen. Oder wenn man es sogar ein bisschen professioneller machen will, kriegt man sogar noch Support vom DFB mit so einer Advanced Lane oder wie man es nennen möchte. Aber die Highlights bleiben gleich. So. Und dann haben wir alle erstmal gewartet. Und gewartet.
Ja, bis Montag.
Und gewartet. Bis Montag, Mittag, Abend.
Nachmittag.
Montagnachmittag kamen endlich die Highlights.
Ja, also das muss man auch kurz betonen. Also ich darf ja kurz reingrätschen, sonst kommst du in deinen Rage-Modus hier.
Stimmt.
ich muss dich jetzt gerade mal ein bisschen runterholen. Das ist Montag, was ist das Montagnachmittags? Mal ganz ehrlich, oder Montagmittags, da hast du echt schon 95% deines Aufmerksamkeitspotenzials verspielt, vergeudet, was du benötigst, um den Futsalsport wirklich wachsen zu lassen. Das ist das, was mir als erstes aufstößt, muss ich sagen. Und dass du halt immer noch klar dann siehst, sollte hier irgendwie gerade natürlich Fußball parallel sein, dann bist du nicht nur hinter der dritten Liga, du bist nicht nur hinter der Frauenbundesliga, du bist auch hinter den Juniorenbundesligen. Und wenn da B-Junioren irgendwie spielt, wer auch immer gegeneinander, sogar dahinter muss sich der Futsal einreihen. Ne? Und aus meiner Sicht ist das irgendwie, also dass die Junioren, die B-Junioren dann noch Vorrang vor dem Futsal in der Berichterstattung haben, das ist auch irgendwie ein verzweifelter Versuch, die Jugend wieder mehr für den Fußball zu gewinnen. Und ich meine verzweifelt, weil man damit ja irgendwie auch mit Scheuklappen den Futsal als potenzielle Fußball-Jugendkultur ausblendet und nur Fußball-Top-Down denkt in der Berichterstattung. Was man dann aber macht, man baut jetzt irgendwie so ein Jugendgefühl rein durch diese, ich sag mal, verkürzten Highlights mit Musik, wo du jetzt weiter ragen darfst. Bitte.
Genau. Also man hat dann Folgendes gemacht. Man hat alles geändert. Ja, wirklich alles. Also man hat die Videos extrem kurz gemacht. Manche noch nicht mal in 2 Minuten. Ja. Man hat den Kommentator weggelassen, hat ihn durch unfassbar furchtbare Musik ersetzt, die ich ausmachen musste. Weil es war, ist halt diese kostenlose Musik, die man halt bekommt.
Richtig, das ist so Lizenzmusik, die du irgendwie, kann ich dir auch basteln mit einer KI.
Ja. Das heißt, du hast die Stimmung damit gekillt, in der Halle, dieses Erleben, ja, gerade jetzt irgendwie hot, wir denken auch an die Tröten und so weiter, da hörst du es nicht mehr, weil du diese unfassbar schreckliche Musik dir konsumieren musst. Dann hat man, es gibt gar keine Torschützeneinblendung mehr. Ja, man weiß gar nicht, wer das Tor geschossen hat.
Daniel, das ist alles unfassbar, mit einem Wort zusammengefasst, billig. Ich sag dir ganz ehrlich, so ein Zusammenschnitt. Gib mir das ganze Spiel, ich hol mir die Tore, schneide das zusammen, hau da irgendwie eine Lizenzmusik hinter. Mehr ist das nicht. Das ist einfach nur billig. Das mache ich dir in 5 Minuten. Und das ist echt traurig. Also entweder mal kein Geld mehr, um das ordentlich zu produzieren. Oder das macht derjenige beim DFB, der Praktikant oder sonst was, hat sich gesagt, ich mache hier mal geile Videos, gib mir das und dann auf einmal kommt dir sowas rum.
Ja, ich
so hart gesagt.
Ich habe eine Vermutung.
Ne? Einfach billig. Aber vermute mal weiter, bitte.
Dann, die Interviews sind weg und auch die Ligen vor Ort haben uns bestätigt, dass sie das vom DFB erst erfahren haben, kurzfristig. Und auch nicht verstehen, warum man das gestrichen hat. Also es war alles Anweisung vom DFB, das auch so zu machen. Jetzt nicht, dass die Ligen vielleicht aus Versehens da was falsch produziert haben. Also später als sonst. Der einzige Pluspunkt, das muss man zugute halten, es ist jetzt endlich teilbar auf YouTube, ohne du bist Futsal oder du bist Fußball, irgendwie diese endlos nervige Werbung, die
das
da
Das kompensiert liegt. Den Schrott zwar nicht, aber ist geil, dass es jetzt auf YouTube
ist. Ja, genau, muss man hervorheben. So, dann waren schon fast alle Clubs, nicht alle, es gab auch Gegenstimmen, die sagten, ist doch okay, ist auf YouTube jetzt so super, gibt's auch. Aber der Große hat gesagt, das haben wir hier auch nicht sinnbildlich von unterschrieben in den ganzen Meetings. Und ich bin der AG Kommunikation, das wurde niemals so kommuniziert. Mhm. Also Brandbrief, kurz auch Abstimmung mit dem anderen Clubs, Brandbrief, ja, an die Sitzung AG Futsal Kommunikation. Was ist passiert, warum, weshalb, wieso? Also das ist halt wieder Ergebnistransparenz, ja, Prozesstransparenz.
Genau,
das ist genau das, was ich vor 3-4 Wochen beim DFB kritisiert habe. Ist schön, dass wir hier da über den Podcast über Ergebnisse aus der AG sprechen wollen. Genau. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Wichtig ist der Prozess hin zu Ergebnissen.
Wie komme ich da hin,
ja? Und das wäre halt spannend. Vielleicht kann der DFB ja nichts. Vielleicht allgemeine Vorgeber für alle, keine Ahnung, DFB-Produkte. Glaube ich zwar nicht, aber vielleicht, ja. Meine Vermutung jetzt, wirklich meine Vermutung, ist folgendes. Man möchte natürlich die Kosten langsam auf die Vereine schieben. Was hat man also gemacht? Man hat Kostenblöcke von diesen Highlights reduziert und das ist jetzt auch das Geld, das ist also ein bisschen verstecktes oder falsches Geschenk an die Clubs. Man sagt jetzt, oh, hey, guck mal, ihr habt jetzt Geld, wenn ihr bestimmtes Streaming-Angebot macht, dann subventionieren wir euch. Es hat aber keiner erzählt, dass das genau das Geld ist, was wir gerade bei den Highlights sparen.
Genau.
Das heißt, linke Tasche, rechte Tasche, wir bieten euch was an. Oh, hier gibt es ja Subventionen. Ja, okay, ihr zieht auch genau das Geld da ab.
Richtig. Das ist keine Investition oder irgendwie zusätzliches Geld, was da jetzt kommt. Also, ja, gut. Ich muss ehrlich gestehen, ich kann deine Perspektive verstehen. Ich habe ja gerade auch schon harte Wörter in den Mund genommen. Muss aber vorab sagen, ist natürlich auch immer eine Geschmackssache. Ne? Den einen gefällt es und vielen gefällt es dann auch nicht. Und ich finde die Highlights jetzt auch nicht ansprechend. Ne? Die haben ja auch so eine Anlehnung an die LNFS-Highlights, wo dann auch immer ganz viel Musik ist und so weiter und so fort. Aber das hat alles nur noch so ein Instagram- und TikTok-Unterhaltungskonzept. Also du hast es ja auch, ich glaube, passenderweise TikTokisierung genannt. Da wird halt null, also der Inhalt ist einfach nur so viel wie nötig, ja. Und dann soll das so kurz wie möglich sein, das ganze Ding. Aber dass weder Inhalt noch Vorbilder, die da wirklich für die Sozialisationsparameter im medialen Kontext notwendig sind, die werden da nicht transportiert. Und das ist dann eben nicht der richtige Veränderungsschritt. Ne? Macht dann ökonomisch Sinn, wie du schon hergeleitet hast. Und ja, für mich ist das Bulimie-Unterhaltung. Ne? So kurz wie möglich und so inhaltlich wie nötig. Hauptsache Musik, schnelle Bilder. Also, und es gibt, ich kann dir das auch wissenschaftlich begründen, aus allgemeinpsychologischen Prämissen, habe ich ja auch schon geschrieben in der Gruppe, aber diese visuellen oder rein visuellen und auditiven Kontexte, die wir dort in dieser Bulimie-Geschichte haben, also diese TikTokisierung, die sensorische Wahrnehmung, da ist nichts mehr mit Gedächtnisleistung, die dazu erzeugt wird. Also, das geht alles nur in sensorische Wischweg-Gedächtniskapazitätsebenen, aber nichts in Arbeits- oder Langzeitgedächtnis, das angesprochen wird, weil du eben keine Narrative mehr erzählst, keinen Namen mehr hast. Du kriegst ja nicht mehr die Namen da unten hingeschrieben, ne? Damit da irgendwie kognitiv irgendwas im Arbeitsgedächtnis reingeht und da Erinnerungs- und Transferpotenzial zu anderen Sportarten wie Fußball, Basketball und so weiter eben ermöglicht. Also ein Begriff, den wir früher mal verwendet haben hier, Hyperkognition entwickelt. Und da ist auch dann kein Identifikationsbedürfnis. Das ist einfach nur hypokognitivierendes Bulimie anschauen.
Okay, so. Das ist maximal komplex gemacht auf Deutsch. So, scheiße.
Kann man ja wiederholen.
Auf Deutsch so. Scheiße. So, okay, haben wir jetzt
du hast übersetzt. Verstanden und kannst es zusammenfassen. Genau. So.
Ja, also da bin ich auf die Erklärung, auf die Prozesstransparenz gespannt, ob sie überhaupt gibt.
Ja,
das war ein bisschen was.
Die Chinesen freuen sich. Die geben uns ja mit TikTok auch den ganzen Bildungsinhalt. Die machen das ja richtig konzeptionell und ihre Jugend kriegt nur die konkreten Bildungsinhalte, also die besten Sachen. Und wir kriegen immer diese keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall ist das.
Ja. Und dann gehst du in deutsche Schulen, wie ich bei meiner Tochter die Woche im Elternabend, und da wird 10 Minuten über Füllfederhalter 2023 geredet und über, was war das noch? Basteln. Hefte basteln mit Kleber. Ja, so.
Schön, ja, so, lass das mal. Haptische Wahrnehmung.
Sebastian,
und Taktile.
Also, trotzdem, Kinder in dem Alter können schon lernen, wie mache ich digitale Produktion, wie schreibe ich mit Tastatur. Ganz ehrlich.
Aber das ist wichtig für die Entwicklung, dass du das noch hast. Ne?
Auch.
Aber,
auch, Sebastian.
Richtig, okay.
Auch.
Ja, kann man diskutieren. Man muss ja auch sich irgendwie der Zeit anpassen. Man kann ja nicht sich der digitalen Geschichte verweigern. Man muss halt auch sagen, dass das schon noch wichtig ist. Aber unabhängig davon, wir reden über die Videos oder die Highlights und das ist halt.
Ja. Und wir reden auch über etwas, was ich eigentlich dachte, was verpflichtend ist. Der Live-Ticker. Jetzt ist es aber so, wir haben nochmal in die Dokumente geschaut. Ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren auch so war. Ich meine, es war verpflichtend. Ab dieser Saison
steht... Uns ist das verpflichtend.
Ja, aber auch jetzt, genau. Es ist nochmal klar, die Vereine sind nicht verpflichtet, in der Bundesliga nicht verpflichtet, den offiziellen Ticker, Live-Ticker zu machen. Es steht nur da, die Vereine sollten. Also im Prinzip, ich verstehe auch nicht, wie man in einem Regelwerk das Wort sollten benutzen kann, dann kannst du es auch einfach streichen. Ja, also, was macht das da? Ja, dann ist ja keine Pflicht. Ja, dann lass es einfach weg. Die es machen, weil sie sagen, es ist wichtig für die Community und es ist wichtig für den Futsalsport, machen es, ja. Aber wir haben ja schon letzte Saison, für die jetzt neu reinhören, gesagt, wer noch nicht mal schafft, einen Live-Ticker für die Futsal-Bundesliga zu pflegen während des Spiels, was wichtig ist, um einfach unterwegs, boah, hier, guck mal das Ergebnis, wie steht's da? Das macht auch das Erlebnis aus, dieses parallele Miterleben. Und ich habe den Live-Ticker am Wochenende jetzt wieder gemacht, mit dem Handy. Ich hatte zwei Kinder hinter mir, die im Gymnastikraum rumgesprungen sind und jede 5 Minuten, Papa, ich brauche ein Brötchen, habe trotzdem diesen Live-Ticker gemacht. Es ist die absolut minimalste Aufwand, den man sich vorstellen kann, die Tore, gelben Karten und Fouls da reinzuballern. Am Handy. Ja. So.
Ja.
Und da haben wir uns ja letzte Saison gesagt, also ganz ehrlich, wenn das Vereine nicht schaffen und sich sagen, oh, weißt du was, geh doch auf unsere Social-Media-Plattform, wir machen hier jedes Tor ein Riesen-Highlight. Okay, aber dann investiere ich keine Zeit, euer Spiel hier anzuschauen. Weil dann gebe ich auch nichts von mir als Investment an den Verein und werde hier kein Spiel ohne Live-Ticker kommentieren oder mir anschauen, natürlich mal schnell durchlaufen. Es sind jetzt nur noch 1,5 Minuten. Das geht ja auch viel schneller. Aber ich habe mir halt das Spiel SFC Liria und Pass werde ich nicht sagen. Ja, also dann, ich bleibe hart. Ich finde, das ist ein Muss.
Da muss ich jetzt kurz eine recht unökonomische, pädagogische Dimension aufmachen. Vielleicht können wir ja sagen, einmal ist keinmal. So, das ist ja, du hast ja gesagt, du bist ja auf Elternabenden und so weiter. Einmal ist keinmal, damit man sozusagen die Sanktion jetzt auch nochmal aus unserer Sicht verdeutlichen kann, dass beim zweiten Vergehen ab da wird nichts mehr.
Ja, ich habe nichts aufgeschrieben zu dem Spiel. Ich kann nichts liefern. Ich habe das nur angeschaut und weiß nur vielleicht, okay, Pacheco hat zwei Böcke geschossen in dem Spiel. Okay, das weiß ich noch im Kopf. Aber weil der eine war schon katastrophal an der Mittellinie dallern.
Fasst das Spiel ganz gut zusammen gleich. Aber
Ja, wenn du was sagen willst, dann sag du was. Ist ja dein MCA. Ja, da kann ich dich auch nicht.
Ja, und ich habe das Spiel ganz gesehen. Also dann würde ich jetzt, aber unabhängig davon, für mich ist dann erstmal einmal ist keinmal, aber ich bin ja beim nächsten Mal nicht da oder wirst du das mit jemand anderen besprechen und dann ist das eh egal.
Ja, dann mach. Ich halte mich zurück.
Ja, aber wollen wir starten mit der Bundesliga?
Ja, gerne. Ich habe, keine Ahnung, bei mir, was war das erste Spiel? Waren wir ja Fortuna eigentlich gegen Hott?
Also nee, das erste Spiel, beide, ne? Ja, Weidendorf oder Fortuna, aber du kannst mit Fortuna starten, war beides um 18 Uhr oder es war sehr viel um 18 Uhr. Starte einfach mal.
Ich starte mit. Wir hatten 200 Zuschauer, war ganz nett. Wir hatten auch, liebe Grüße gehen ja raus an die verschiedensten Teilnehmer des DFB-Zertifikat-Lehrgangs Multiplikatorschulung in die Landesverbände. Jeder Landesverband hatte einen Abgestellten. Dominik war da, David war da, ja, alle waren da, die man so kennt. Paul war da. Ja, also für so viel, wie ich jetzt alle vergessen habe, sorry. Frank Uhle hat, du bist doch Daniel hier vom Podcast von Freiburg halt, ne? Alle da, ich war völlig überfordert. Ich stand da mit meiner Bockwurst, die ich mir gerade geholt habe, weil ich noch runter
musste. Kein Japanisch diesmal?
Ja, nee, ich bin auf Low Carb.
Ach so, weißt du. Kein Reis.
Nee, darf
Bockwurst,
ich ja nicht.
Bockwurst pur oder was?
Ja, klar. Und dann, und ich war halt natürlich mit den Kindern und Orga, da geht halt auch nicht viel an dem Tag, da bin ich so ausgelastet. Ja, beleidigt. Aber die waren alle da. Fand ich interessant mit allen Lehrgangsteilnehmern. Da schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle, die mich da kurz begrüßt haben. Mhm. Und ja, das war top. Das hat mir gefallen. War die Halle voll. Auch wieder schön Sven zu sehen. Und natürlich, ja, Hot 05 hat uns ein Trikot geschenkt für den Podcast-Schrank. Ja. Von Santiago. Die Nummer 13 ist jetzt hier im Podcast-Schrank. Vielen Dank an Sven von Hot, der uns das mitgebracht hat. Oder ja, übergeben hat. Meine Tochter hat es dann angezogen, ist dann rumgelaufen wie so ein Schlafanzug im Trikot. Mein Kleiner war dann im Fortuna-Trikot und meine Große hier im Hot-Trikot. Schönes Bild auf jeden Fall. Ich rieche nochmal, eigentlich wollte ich ja den Bundesliga-Schweiß, nee, ist gewaschen, ist auch sehr groß, ja, Santiago war ja auch sehr, sehr massig.
Ja, der hatte schon.
Ja, und wirklich, vielen Dank, das zweite offizielle und dritte, ja, wir haben von der TSG Mainz das offizielle Bundesliga-Shirt, habe ich hier, Jan Regensburg und auch jetzt Hot 05, werden nur eins von uns besorgen, von Fortuna natürlich. Und haben auch noch hier Panteras Graz, ein Trikot. Darmstadt hat ja schon Trikot geschickt. Also der Podcast-Schrank wird hier richtig schön. Ja, doch mal Grüße gehen raus. Das heißt, es war
wird enger.
Ja, wird
immer. Aber enger. Du nimmst sie ab, dann passt das.
Richtig, ne? Wer war neu dabei? Ja, Hot, komplett neuer Kader. Ich kannte Wittich und Lütti im Tor, Vinenko. Alle anderen jetzt relativ neu, gemixt aus verschiedenen Ostblock-Staaten, Tschechien, Ukraine, Lettland, glaube ich, viel dabei. Ja, ging gut los, hohes Tempo. Hier kann ich natürlich mehr erklären, weil das nicht nur diese 1,5 Minuten Highlights waren. Das ist auch der Nachteil an diesen Highlights. Wir können kaum noch berichten, weil wir sehen ja
fast nichts mehr. Ne? Keine Zeitlupen, gar nichts, ist echt blöd.
Hier kann ich berichten, sehr hohes Tempo am Anfang. Das war schon Wahnsinn. Das Wahnsinn war ein hohes Tempo und Hot hat dann schon gezeigt, dass die Spieler routiniert sind, erfahren sind am Ball und auch oftmals gute Finten einbauen können. Gerade der 14er Remenetz hat mir da immer wieder durch gute Finten auf Ala aufgefallen, wo er sich immer wieder durchgesetzt hat. Und auch die Nummer 10, Sorokin, sehr erfahren. Könnte schon 45 sein, wahrscheinlich ist er erst 30, aber er wirkte sehr, sehr routiniert. Hat mir auch gut gefallen. Das waren so die, die mir jetzt im Spiel da meistens aufgefallen sind. Bei Fortuna, Dalterio war mega motiviert. Ja, der ist da voll reingegangen. Sipai, man denkt, er trainiert ja kaum mit, aber ja, er hat halt mit dieser Routine trotzdem da hinten das ganz gut gemacht. Hat mir gefallen, dass er da ist, auch Spaß da hat am Futsal. War gut. Wir hatten noch Bedani auch neu, Iraner meine ich, noch nicht so richtig bundesligareif, war dann auf der Platte auch immer gefährlich. Da sind auch Tore gefallen dann, als er auf der Platte war. Mahdi hat einen super Start gehabt im Tor. Also da war alles gerechtfertigt. Und das 0:1 wird auch durch Remenetz erzielt. War eigentlich eine ungefährliche Ecke, auch Wittig, der dann auf 15 Metern schießt, aber ein bisschen unauffällig. Azizi versucht halt zu fangen, anstatt er ihn irgendwie wegprallen lässt. Und dazu steht auch noch Mert Sipai genau neben ihm. Und dann ein bisschen Tumult und dann wusste auch keiner in der Halle, war das jetzt ein Eigentor oder war es Remenetz? Und dann war das irgendwie so reingeremenetzt, das Ding. Dann war das 1:0, war aber auch zu dem Zeitpunkt eigentlich gerechtfertigt. Denn man hat eins wieder gemerkt, was uns die Saison wieder fehlen wird, ist ein Pivot. Die Abschlüsse sind einfach zu ungefährlich. Das war ja genau das Problem letztes Jahr. Der Aufbau bis zum Dreiviertelfeld ist okay, aber dann fehlt's. Dann brauchst du den einen Mann, der dann halt den Unterschied ausmacht. Der dann mal so ein Pörsch, so ein solche Spieler, die dann halt so Marquinhos, der dann mal zack, zack, mal eine Bude aus dem so einer Null-Situation macht einfach.
Und was denn mit den Joscha Vars? Der ist doch recht gut. Ja,
kommt gut rein, aber der ist natürlich jetzt auch nicht so. Kann man den echt
ein bisschen trainieren?
Ja, ne, hat sich auch verbessert. Es ist aber natürlich auch, wenn du jetzt so eine erfahrene Truppe hast, wie du bei Hot, ja, dann wird das ja ungemein schwerer. Er ist halt auch nicht der filigrane Techniker am Ball, wie Joscha hat, ja, völlig andere Stärken. Ja. Also da fehlt einer. Ich hoffe ja eben auf Ramis. Schorowkow, dass er da, wieder wahrscheinlich völlig falsch gesagt. Naja, dann ging es weiter. Dann 2:0 durch Sorokin. Konter nach eigener Ecke, meine ich, war es. Man sieht es ja nicht, weil die Szenen so kurz sind. Ich konnte mich auch nicht mehr dran erinnern. Dann Wittig setzt sich gut durch auf Ala, passt den Ball rüber zu Sorokin und perfekt Futsal. Einmal mit der Sohle angenommen, einen Schritt vor und genau, dann im selben Rhythmus direkt abgezogen, Picke. Super. Schwer haltbar. Und dann kam erst zum Ende. Also Fortuna, wir hatten wirklich wenig Chancen. Also es war wirklich nach vorne echt nicht viel. Hot hatte deutlich mehr Chancen. Hätte auch deutlich höher ausfallen können. Hab dann noch mit Heiko gesprochen und ja, muss ich sagen, hat er recht. Hätte auch 1-4 oder 1-5 ausgehen können. Ja, und dann wird es aber spannend. Ne? Dann 1-2, endlich eine einstudierte Flying-Aktion mit Christo Groth auf dem Feld, wobei eben zwei Alas sich auf den gegnerischen Pivot, auf Remenetz, fokussieren, zusammenlaufen, den dann blocken und Hudacek dann eben vorbeigeht und schießt. Und
ja, das war schön, ne?
Und dann wurde es halt hektisch. Dann wurde es auf einmal natürlich klassisch, bei Futsal ist ja immer so schön, auf einmal ist der Druck da und dann 4 Sekunden vor Schluss, ich weiß nicht mehr, ja, ungeklärte Situation im Strafraum. Alle fallen hin, auch die Nummer 7, Glocko, fällt damit hin und alle Hand. Ich habe nichts gesehen, ich kann es auch auf diesen 0,5 Millisekunden Videoaufzeichnung nicht sehen, was da genau passiert ist. Ja, könnte Hand gewesen sein.
Könnte.
Dann wäre es natürlich bitter.
Hätte Fahrradkette.
Ja, am Grunde geht es aber, im Grunde geht das Ergebnis für Hot zu Recht so aus.
Ja. Ich habe das auch nur in diesen kurzen, ich kann mal so Highlights nennen, es war einfach den Ausschnitt gesehen und kann da jetzt auch nicht mehr zu beisteuern. Du hast alles gesagt aus meiner Sicht. Ja, wenn du nichts weiter hast, bis auf nochmal die Info, ja, dass du ab jetzt immer nur Bockwurst isst.
ja. Ich hatte auch Käsewürfelchen dabei für mich. Die habe ich dann immer gegessen.
Das,
also ja, du musst da so einen Snack finden.
Du gehst ja in so Ketose, ne? So in die ketogene Ernährung.
Ja, da kommt nicht das Ganze rein. Das ist schon schwer, da reinzukommen, aber bist du.
Du machst das gut. Du machst das gut. Bin mir ganz sicher. Aber unabhängig davon konntest du konzentriert folgen. Das heißt, deine Keto-Körper sind schon unterwegs als Zuckerersatz in deinem Blut.
Ach, Hans-Peter Effing hat übrigens wieder, hat jetzt wieder Rüffel bekommen von den Schiedsrichtern. Aber er hat das wieder gut gemacht. Das ist schon amüsierend, wenn man sich daran gewöhnt. So, ist irgendwie
amüsierend.
Es gehört einfach dazu. Und ich glaube, es war der eine Kommentar, faul ist dann, wenn der Schiri pfeift. Und er hat es eigentlich gemeint für die Schiedsrichter. Und dann gab es halt
Rüffel. Ja, aber das ist, er braucht ja diese pädagogischen Einwände bringen, der soll einfach unterhalten. Das kann er als Kommentator am Bildschirm machen, aber nicht als Hallensprecher. Naja, aber unabhängig davon, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich es nicht gesehen habe.
Wie auch bei 10 Sekunden Highlights.
Ich freue mich aber, wenn der MCH dann oder andere Mannschaften, die attraktiv sind für mich, bei Düsseldorf spielen, um mir das ganze Spiel nochmal anzuschauen. Und vielleicht mache ich es wie letzte Saison und zähle einfach seinen verbalen Einfluss auf das Spiel. So, baue da wieder eine kleine Studie. Aber unabhängig davon, war das auch schon mal eine wichtige Info zum Abschluss des Spiels Fortuna gegen Hott. Und Hott ist so ein bisschen Wundertüte. So, wir wissen nicht, was rumkommt. Sind für mich immer noch irgendwie Top 3 geschätzt. Aber ich bin gespannt, ne, was da jetzt geht mit den Ostblock-Spielern. Wir werden es sehen. Gut, dann würde ich mal vorschlagen, lass uns doch einfach dann in das Spiel gehen, was ich dann ganz gesehen habe. Und zwar Paas Neu-Isenburg gegen den MCA Futsal Club Bielefeld, was ja schlussendlich 2-2 endete. Und ich nehme es mal vorweg, du wirst ja sicher gleich noch ein bisschen über Pacheco sprechen wollen oder kurz das erwähnen wollen nochmal wiederholenderweise. Aber es waren für den MCA schon recht verschenkte 2 Punkte. Also Paas hat, ja, ich will nicht sagen, ein glückliches Unentschieden geholt, aber der MCA deutlich reifer in der Anlage, fand ich. Jetzt ohne, dass ich das irgendwie subjektiv reflektiere, weil ich die Jungs kenne. Was mir beim MCA schon gefallen hat, ist der neue Block. Also mit Marvin Perkovic und dann den Dresbrüdern und Garibaldi, der mal wieder seinen Salto machen durfte diesmal. Diesmal im MCA-Dress. Die haben mir sehr gut gefallen. Die waren körperlich da, auch in der Defensive sehr körperlich, auch die Zweikämpfe angenommen.
Hast du das ganze Spiel gesehen? Weil du machst ja manchmal auch die Highlights, also das Spiel, kannst du ja manchmal einschauen, ja?
Ich habe den Link, ich krieg den Link.
Ja, und dann okay. Hast du denn, sag mal, kannst du nur ganz kurz verifizieren, dass da 200 Zuschauer in der Halle waren bei Paas?
Ja, wirkte auf jeden Fall nach, also es wirkte so, man hat so ein Hintergrundrauschen gehabt, aber man sah sie nicht. Aber ich würde jetzt sagen 200, ja, vielleicht 100, irgendwas dazwischen.
War auch nicht viel, ne? War nur bei Düsseldorf, bei uns waren 200, alle anderen darunter.
Ja. Ja, unabhängig davon muss ich sagen, Paas wirkt so ein bisschen Freestyle noch, also ein bisschen, aber fresh und auch total engagiert und enthusiastisch auf dem Platz. Aber man muss echt sagen, dass der MCH das da runterspielen kann eigentlich. Natürlich hat man da unglückliche Szenen mit den Gegentoren. Aber das waren echt verlorene 2 Punkte, finde ich. Man hätte hier auf jeden Fall einen Dreier mitnehmen können und hatte Chancen genug noch, das Ergebnis auch auszubauen beim Stand von 1-0 oder 2-1. Ja, und am Ende trifft Djindic zum 2-2 und dann war es das. So, dann am Ende ging nichts mehr. Und der erste Block vom MCH, also die alten Spieler mit Getschim, Agnima etc., ja, die haben irgendwie körperlich nicht den Zug gekriegt. Die sind irgendwie, spielen recht wenig körperlich. Das fällt mir jetzt gerade auf, eben im Vergleich zu dem neuen Block, der deutlich physischer präsent ist. Und das ist mir aufgefallen. Wenn du gerne was noch sagen willst zu den Toren, die du gesehen hast, weil vielleicht ist einmal keinmal jetzt erstmal.
Ja, ich meine, Džindžić haben wir ja schon gesagt, ne, wird den Unterschied ausmachen für Pars. Allein dieser Spieler garantiert den Klassenerhalt. Deshalb, trotzdem war ich jetzt schon überrascht, MCH war für mich echt Top 3 und dass das jetzt so eng wird, heißt entweder beide sind beide Top-Teams und kämpfen am Ende oben um die Spitze. Ja, oder beide sind halt doch nicht so stark, wie wir sie einschätzen. Das wird ganz spannend. Ja, Highlight war natürlich dann Pacheco. Ja, man führt dann und dann aus dem Nichts an der Mittellinie dann da irgendwie den Ball verloren. Ich, wie gesagt, habe keine Notizen gemacht und das andere war doch auch so ein ja, einfacher Ball, den er da reinlässt irgendwie.
Ja, der, sich selbst, der geht da mit der Hand runter, obwohl er da einfach nur den Fuß ausfahren muss, ganz locker. Das zweite Tor, aber beim ersten Tor habe ich nicht verstanden, warum man das macht in dem Moment. Man führt 1-0 und dann geht man dieses Risiko, Pacheco da bei einem Eckball war es, glaube ich, rauszunehmen und den aus der zweiten Reihe schießen zu lassen. Man hat ja kein Tor benötigt. Ne? Also stand nicht unentschieden oder man lag hinten. Da fand ich das ein bisschen überraschend, dass er da rauskommt. Und dann gibt man das Spiel sozusagen aus der Hand in dem Moment, weil man war echt das deutlich bessere und besser veranlagte Team. Man hatte mehr vom Spiel. Pars eher in der Defensive und im Konter gut. Pars ist individuell gut, Daniel. Also die können so ein bisschen Pauli machen, glaube ich, vom letzten Jahr. Und wenn die da noch ein bisschen was dazulernen und Džindžić da ist, ja, also Mittelfeldplatz traue ich denen schon zu und die können auch mal ärgern und ja, dem MCH von der Veranlagung sicherlich obere Tabellenhälfte, wir werden es sehen. Und ja, du musst halt wissen, Oliveira war nicht dabei, Matic war nicht dabei, also schon zwei wichtige Spieler. Oliveira ist jetzt noch 3 Spiele gesperrt durch den Platzverweis bei Hot und Matic ist noch verletzt jetzt. Aber wenn die dabei sind, dann sehe ich den, ja, dann würde ich auch schon sagen, Top 3 darf man auf jeden Fall angehen beim MCH. Also der Kader gibt's her. Wenn man dann auf der Torwartposition mit Pacheco mehr Stabilität vielleicht, wenn der das entwickelt. Aber es kommt ja auch noch jemand dazu, der ist aber aktuell noch verletzt auf der Position. Das darf ich so ein bisschen erwähnen, aber dann kommt ja der Transfer Tuesday demnächst. Ja, das wird spannend. Der MCH hat auf jeden Fall einen guten Kader. Bin gespannt, wie sich das entwickelt und Pauli ist das nächste Mal in Bielefeld zu Gast. Und die haben ja ordentlich auf die Hütte gekriegt. Gut, aber damit ist mein Kommentar zu dem Spiel auch schon beendet. Ich würde dann auch einfach sagen, wir gehen mal auf Weilendorf gegen Hamburg, gegen den HSV. Was sagst du dazu?
Gerne. Ja, nur 100 Zuschauer. Ich war ein bisschen irritiert von der niedrigen Zuschauerzahl in Weilendorf, weil die ja doch eine super Medienarbeit machen und auch die Halle ist ja wieder so schön, das Schmuckkästchen mit dem schönen roten Banner da ringsherum ist ja wirklich schon schön. Das war ein bisschen überraschend. Ne? Wir denken, bei Imdorf hat jetzt Ribeiro neu und den AK-47, Aksentevic im Tor. Bless auf der Bank. Das ist auch natürlich ein krasses Torwartduell, was wir hier sehen. Hamburg neu mit Thiemann, Grünberg und Pusic. Und ja, es ging dann, was man halt so sieht, ne? 1-0 durch Söser. Wunderschöne Ballrolle, von rechts auf links rübergezogen. Echt gut gemacht und ein schöner Abschluss. Aber Lastro, ja, sieht da nicht so ganz so gut aus. Wäre mal interessant, er hört ja auch unseren Podcast mal fragen, wie es aus seiner Sicht aussah. Sah so ein bisschen unglücklich aus, zumindest. Und aber Thiemann
aber für sehr mich verdeckt eher, der Schuss.
Ja, eher, genau, das kann halt sein, das sehen wir in diesen 10 Millisekunden ja nicht.
Genau.
Und Thiemann eher das Problem, weil zu weit weg, macht zu wenig Druck auf den Ball, stellt den Innenweg auch nicht zu und diese 2-3 Meter machen das eben auf dem Niveau. Ne? Genau. Man hat da so einfach so viel Platz. Würde ich eher da den Fehler sehen. 2-0 dann direkt, ich weiß halt nicht, wie es zeitlich zusammengelegen hat, dann direkt danach, auf jeden Fall erste Halbzeit, der Vijay, dann war völlig ohne Covering irgendwie und Haideri rückt hier raus, was er halt nicht machen sollte in dem Fall und da kommt halt so ein richtig schöner Pickeschuss und auch da so ein bisschen unglücklich, ich glaube, Lastro spekuliert auf einem unteren Schuss irgendwie, so sieht das so ein bisschen aus, weil er ist ja groß, also wenn er stehen bleibt, hat er den Ball. Ich meine, vielleicht rechnet man auch nicht mit so einer Granate genau auf den Torwart. Das kann halt auch sein. Aber auf jeden Fall.
Ja, das war schon Top-Schuss. Also ich denke, der geht bei vielen anderen auch irgendwie an der Schulter vorbei rein. Dann geht unter die Latte. Hier würde ich eher, wenn der Torwart was machen kann, dann muss er einfach schon rauskommen, ne? Weil der Labiat ist viel zu weit weg und dann kann er den Winkel verkürzen und dann kriegt er den Ball wahrscheinlich nicht so rein. Aber da, wo er steht, da hält er den dann auch so nicht und andere vielleicht auch nicht, muss man auch sagen.
Also auch an die Torhüter, ne? Jetzt hier Boris zum Beispiel, ey, wir sehen keine Paraden, keine Ahnung, er hätte
Ja,
wahrscheinlich
also
20 Paraden
genau.
machen können davor, keine Ahnung.
Richtig. Die sind nicht mehr drin in diesem 2-Minuten-Konzept. Da ist nur noch Tore und dann sieht man nur Scheiße aus im Tor.
Ja.
Ja, das ist echt schade, echt. Das fällt mir auch gerade auf. Das ist so traurig.
Je mehr Tore du hast, desto weniger Torszenen hast du. Also bei uns Fortuna waren so ein paar Torwartparaden dabei. Ich würde auch fast sagen, es waren die besten. Aber auch weil halt wenig Tore waren. Mit 2 zu 1, das ist ja fast nichts. Ja, und hier schon bei 3 zu 2, da bist du ja bei der 30 Sekunden Highlights bist du ja schon durch.
Ja, du, Weidendorf gegen HSV waren 1:30. Also,
Ja,
das
ist
ist, also,
absurd.
das,
Ja.
sorry, das ist, ach, na egal,
Naja,
mach
dann.
weiter, erzähl
Ja,
mehr.
Ribeiro dann das nächste Tor. Da jeder durfte mal netzen. Grünberg leider mit unnötigem Ballverlust. Da 7 Meter vor dem Tor, könnte er klären. Und dann clever von Söser. Er könnte den auch alleine machen. Aber er spielt ihn schön mit richtig schöner Übersicht rüber auf Ribeiro. Gut gemacht. Und dann irgendwie hat der anscheinend Walimdorf umgeswitcht. Hat der HSV oder auch vielleicht Walimdorf umgeswitcht. Keine Ahnung, was passiert ist. Dann auf einmal schien das Spiel anders zu laufen. Dann das 3 zu 1 durch Neves. Da steht AK-47 überraschend tief. Wer hätte für mich weiter vorne stehen sollen, weil dann hätte er einfach eine Grundstellung, eine Kreuzstellung gemacht und dann wäre das Ding einfach geklärt gewesen.
Ja.
Ja, und auch dass Neves aber hier den Passweg nicht dicht macht. Entschuldigung, genau zu tief. Und der Passweg auf Neves wird nicht dicht gemacht. So rum. Deshalb kriegt er den überhaupt. Und dann kriegt Bosinovic rot. Ja, irgendwie so eine Tätlichkeit.
Gelb-rot war es, glaube ich, nach
Gelb-rot,
dem
ja, stimmt.
Foul.
Und dann in der Überzahl macht halt Grünberg eigentlich ein schöne Bude da. Haben sie die Überzahl ausgenutzt. Am Ende 3-2. Tja, nach den Highlights würde man sagen, passt, aber es waren ja auch nur die Tore.
Ja, aber ja, es war noch eine Parade vor. Ich habe mitgeschaut, genau. Aksentjevic durfte einmal noch einen
Ah, doch,
halten.
ja, stimmt, ja.
Na, das noch. Mir fallen zwei Sachen auf. Erstens, dass der Kader von Weilendorf recht auf Kante ist. Man hat nur drei Auswechselspieler gehabt, also Feldspieler. Zweitens, du sagst, es ist ein krasses Torwartduell. Mir fallen mehrere Sachen auf als zwei, sorry. Also, das habe ich jetzt aus dem Stegreif.
20.
Bitte?
20
20 Sachen
Sachen.
bei mir auf. Nein, Philipp Pless und Aksentjevic sind wahrscheinlich zwei Torhüter, die würde jeder mit Kusshand nehmen. Ich sehe aber hier ganz deutlich das Duell Richtung AK-47. Also, das ist ein krasses Torwartduell, aber es ist eigentlich kein Duell. Aus meiner Sicht wird Aksentjevic, wenn der fit ist, alles spielen. Muss er auch, weil er einfach auch im Spiel dann nochmal einen Schritt weiter ist. Für Pless tut es mir leid, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt haben wir zwei Nationaltorhüter, die aktuell auf der Bank sitzen. Ich bin gespannt, wie Marcel da nominiert. Wobei, was soll er nominieren? Es sind ja sonst echt nur zwei deutsche Torhüter überhaupt noch, die spielen in der Bundesliga. Wenn denn der Boris Lastrow den deutschen Pass hat, ist er einer davon. Und ich weiß noch nicht mal, ob der von Pauli einen deutschen Pass hat, weil sonst sehe ich gar keinen deutschen Torwart aktuell.
Ja,
Also, hat der
ich, ja.
Mahdi Azizi einen deutschen
Nee.
Pass? Siehst du, dann sehe ich gerade gar keinen deutschen Torwart und dann werden wir zukünftig absehbar im Nationaltor halt Nummer 2 sehen. Erstmal. Gut, das einerseits und zweitens, ich bin überrascht, weil einerseits haben wir hier mal für alle voraus oder nochmal so aus dem Nähkästchen, wir haben ja in unserer großen Gruppe Mr. Futsal Buddies so ein bisschen die Tabelle eingeschätzt und für alle war Weilendorf ganz oben. Kannst du dich erinnern? Also
Ja, nicht
tendenziell
ganz,
Weilendorf.
aber Top 3 auf jeden Fall,
Ja,
nicht?
immer Top 3, aber wenn man die Ergebnisse zusammenführte, hat Weilendorf die häufigste Anzahl an Nummer 1 Plätzen. Und irgendwie hat der Ferrari jetzt auch noch nicht gezündet, muss ich ehrlich gestehen. Da ist immer noch
Muss
Fiat.
er sagen,
Weil,
Suat Akk war nicht dabei, ne?
ja, genau, der fehlte noch, genau. Und sonst, ja, ich weiß nicht, wer da noch gefehlt hat, aber ich hoffe, der kommt dann bald dazu. Ich habe jetzt keine Infos,
Eigentlich
wie
gut
es da
da
war.
sitzt.
Gut, das ist, glaube ich, meinen Informationen nach ist er nicht mehr da, aber.
War ein guter Spieler, ne?
Ja, schade eigentlich. Aber, Daniel, Weilendorf verliert die zweite Halbzeit gegen die HSV Panthers mit 2:0, muss man auch mal sagen. Und die HSV Panthers sind halt auch ein Team, die sind jetzt nicht auf einmal Platz 8 oder sowas, sondern die werden auch mit diesem Kader Und mit der individuellen Klasse, wie auch mit der Erfahrung im Futsal insgesamt, auch mit der taktischen Ausrichtung, die lassen sich nicht abschlachten, auch nicht von einem absoluten Meisterfavoriten. Und die, ich denke, die werden auch in der Saison sicherlich hier und da noch ihre Siege holen und sind auch ein Team für die obere Tabellenhälfte, wenn sie Gas geben, wenn sie es hinkriegen. Weil Grünberg ist ein super Neuzugang, auch wenn er mal einen Fehler macht, muss man echt sagen.
Und noch mit Ralle im Tor. Mit Celani, falls er doch nochmal zurückkommt.
Boah, wenn Jalle zurückkommen sollte, ist er sofort Nationaltorwart. Safe. Also nach meritokratischen Leistungsgerechtigkeit ist er sofort im Nationaltor und mit Wiegels. Die anderen spielen ja nicht. Also Jalle kommt zurück, dein Comeback in der Nationalmannschaft. Ja, das dazu. Das ist mir aufgefallen. Ansonsten hast du alles soweit gesagt. Ich denke, wir können fortschreiten, wenn du möchtest. Und zwar.
Ja, gerne.
Spiel Stuttgarter Futsalclub. Ja, gegen den FC Liria.
Bin ich wieder raus, weil kein Live-Ticker.
Okay, dann ehrlich gestehen, ich mach's mal kurz. Stuttgart geht 1-0 in Führung und hat irgendwie kadermäßig die Stuttgarter All-Stars mit Delic und Co. Also wirkt nicht so gut vom Kader, finde ich. Asowski ist zwar da, Robert Lubitsch auch noch ein super Spieler, aber sorry, da ist nicht viel Substanz. Und das wird eng für die Stuttgarter, finde ich. Ich denke, die werden in diesem Jahr, wenn sie mit diesem Kader spielen, eher untere Tabellenhälfte sein. Wer weiß, wo es sie hinzieht. Vielleicht halten sie die Klasse, wirkt aber mit dem Kader nicht so gut. Es freut mich für Liria. Erstes Bundesligaspiel auswärts gegen eine ehemals Topmannschaft. Ich würde es jetzt nicht mehr als Topmannschaft bezeichnen mit diesem Kader. Viel Akzentjevic, was da fehlt, muss man einfach sagen. Der hat einfach so viel rausgerissen. Das merkt man.
Ja, natürlich. Da waren noch ein paar Tore von Bivanda dabei.
Genau. Ja. Ist kein Jekic, kein Wehab, kein Djindic mehr. Also,
wo ist denn?
Weiß nicht, ist er auch bei Pass? Wir müssen mal bei Pass gucken. Stimmt, bei Pass. Ich weiß nicht, ob der da gelandet ist, aber irgendwie sind die alle noch Pass.
Stellt man so langsam, wenn man darüber nachdenkt und darüber redet, immer fest, wo sind eigentlich die ganzen Spieler hin?
Ja. Also die Substanz ist in der Hinsicht schwierig. Der Trainer ist natürlich ein Top-Trainer, aber ob der das meistern kann mit diesen Spielern, du bist halt abhängig von der Spielerqualität, die du hast. Und wer weiß, vielleicht kann er sich entwickeln über die Saison. Da ist er sicherlich in der Lage, denke ich. Aber ich muss hier hervorheben, Berlin freut mich einfach, dass die direkt starten mit 3 Punkten. Es sind dann hoffentlich auch eine Bereicherung und ich bin gespannt, wie das da auf der Torwartposition weitergeht. Ich habe jetzt Gödel gar nicht gesehen im Kader. Ich weiß gar nicht, was da los ist.
Ja,
weil Gödel nicht im Kader ist.
Ja, nee, keine Ahnung, da ist auch nichts weiter.
Sollen uns mal eine Rückmeldung geben, wie das jetzt aktuell aussieht. Auch wenn wir es nicht weiter sagen dürfen, werden wir es nicht weiter sagen, aber für uns einfach so als Info. Aber herzlichen Glückwunsch, Liria. So, kein
toller Start. Also den tut mir leid, dass ich jetzt nicht so viel berichte. Ich meine, ja, war jetzt auch nicht so viel zu sehen, aber freut mich, haben sie ja gut zurückgekämpft. Auch einmal zurückliegen, dann rankämpfen, war doch gut.
Genau, mental super. Auch in der Hinsicht eine Charakterleistung, da zurückzukommen gegen Stuttgart, die ja eben auch noch ein Name sind. Aber spannend auch, ne? Wir werden sehen.
50 Zuschauer.
Immerhin. Aber Daniel, gehen wir mal zum kleinsten Zuschauerschnitt, und zwar nach Pauli.
Ja,
40 Zuschauer.
Also, ja, am ersten Spieltag der neuen Bundesliga. Am
ersten Spieltag, da wo es eigentlich noch brennen könnte. Wo
man sich gegen den deutschen Meister, gegen den Champions League-Teilnehmer, gegen den, ja.
Gegen Krul und Co., könnte man sagen.
Ja. 40 Zuschauer. Ich meine, wir müssen nochmal sagen, es ist ja viel im Umschlag. Ja, Patrick Ernst Bunsemeyer ist ja raus. Ja. Und jetzt versucht Sebastian Dudek in der Doppel-Dreifach-Funktion das irgendwie aufzufangen. Man kann ja nur sagen, super, dass sie weitermachen unter den Bedingungen, dass sie es am Ende versuchen. Aber 2-9, wird auch, glaube ich, motivationsmäßig schwer, wenn das so weitergeht. Weil die Spu-Brüder sind jetzt weg, keine Ahnung, wo sie sind. So viele Spieler, wo sind die alle? Die Besten der letzten Spu, Michewski, der, ich glaube, zurück nachher auf den Balkan, ne? Aber auch weg, Michewski einfach vom SFC. Hier die Spu-Brüder weg. Wen hast du gerade noch genannt?
Jeremejew. Auch nicht ersichtlich. Nicht mehr. Stimmt. Sehe ich nicht.
Ist er nicht. Der ist ja zum
HSV. Weiß ich, ist er wieder beim HSV? Ich weiß
zurück,
nicht.
Ja, gut, aber wo ist er hin? Ja, auch der fehlt
hier. Wir wissen es nicht. So.
Ach ja, also das ist schon Wahnsinn.
Auch wieder hier Shoutout an alle. Bitte meldet euch, wenn ihr was wisst. Und wir brauchen die Infos, weil wir geben sie dann ja auch für die Community raus. Aber was muss man hierzu sagen zu dem Spiel, Daniel? 9-2. Ich könnte jetzt sagen, laut den Highlights, mega effizientes Regensburg. Und ja, effektiv. Richtig. Die nutzen ihre Chancen. Ja, bei 9 Toren.
Jede Chance ein Treffer war es.
Ja, so wirkt das, diese Highlights, ehrlich. Du hast ja nichts vom Spiel gesehen. Sind dann wahrscheinlich auch die längsten Highlights. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Aber unabhängig davon.
5 Tore habe ich jetzt hier ein bisschen kommentiert.
Ja, kommentier mal ein bisschen. Ich höre dir zu.
Ja, 1-0 durch Pörsch natürlich. Immer noch einer der komplettesten Spieler. Marquinhos blockt sehr gut in der Situation. Und die Knesewitsch und generell die Pauli-Abwehr klassisch in der Ecke. Alle Blick zum Ball, Körper 90 Grad Stellung zur Grundlinie. Keiner hat den Spieler hinter sich im Blick und deshalb hat auch Knesewitsch Pörsch nicht im Blick, der ihm einfach wegrennt. Mhm. Ja, und ich meine, Pörsch, wir reden vom besten Spieler der letzten Saison und Knesewitsch hat Pörsch nicht im Auge. Also ich würde gegen so einen guten Spieler, Marquinhos ist auch stark, kannst du sogar fast denken, ob du nicht gemischte Verteidigung spielst und du stellst einen ab, der nur Pörsch nimmt in diesem Spiel. Ja, weil der so überragend in diesem Kader ist. Also das kannst du schon fast das denken. Und Boros Schonow im Tor, da irgendwie ein bisschen völlig lost, steht da völlig wild irgendwie rum. 3 Meter vom Tor, also weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Aber weil ich glaube, die Grundlinie abgedeckt war, habe ich auch noch nicht so nicht gesehen. War aber dann steht man ja mitten im Nirgendwo, wenn der Ball dann irgendwie reinkommt. Naja, 0-1, 0-2, Marquinhos. Ja, eigentlich gar nicht gefährlich, aber ja, auch Boros Schonow leider hat er echt keinen guten Einstieg gefunden in die Bundesliga. Keine Kreuzstellung, dadurch versucht er wie so ein Fußballer mit der Hand runterzugehen. Ja, Futsal-Torwart macht einfach ganz schnell Kreuzstellung aus gewohntem Reflex, dann hast du den
steht,
Ball.
Der steht eigentlich schon mehr oder weniger in der Kreuzstellung.
Ja, steht eigentlich schon. Ist überhaupt kaum Bewegung eigentlich würde er da drin sein in dem Ball und da aber irgendwie mit der Hand darunter, wirklich bitter. Dann 1-3, Knesewitsch mit einem schönen Schuss, 15 Meter. Und da macht Guimaraes keine gute Figur generell in dem Spiel. Ich weiß nicht, was war los?
Bahnschranke. Ob man das nochmal bringen darf im Futsal, Bahnschranke.
Ja, er hat ja diese brasilianische Technik, das sieht das ja auch mal ein bisschen anders aus. Hat ihm nicht geholfen. Ich habe noch das 1-4, Herterich. Wirklich schönes Futsal-Lehrbuchtor. Ja, wirklich schön. Marquinhos bekommt den Ball auf rechter Ala. Genau.
Warte mal, 1-4 war doch der 6 Meter von Krul.
Nee, das war das 1-5, glaube ich.
Laut Highlights habe ich es gerade mir nochmal angeguckt.
Okay,
dann unabhängig davon, mach weiter.
Ja, wirklich schön. Ja, wirklich dieses Annehmen auf der rechten Seite. 45 Grad Winkel ungefähr zum zweiten Pfosten. Schöner Pass rüber. Ja, und dann steht einfach, dann Herterich da und macht ihn rein. Tolles Futsaltor. Boros Schonow wieder, geht mit der Hand runter, macht nicht den Lauf an der Linie entlang. So könnte er den locker halten, weil der Herterich schießt gar nicht so doll. Ja, also Boros Schonow, der kann man viel rausholen mit dem Keeper, da kann man auch viel machen. Klar, da fehlt ja auch Dudek jetzt.
Ja, der Renner ist doch auch noch da. Der hat eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht, finde ich.
Stimmt, warte mal, war der jetzt hier im Kader?
Der war im Kader. Der war im Kader, habe ich gesehen. Habe ich mir extra notiert, dass der im Kader war und ich war überrascht, dass der nicht zum Einsatz kam, weil der Boros Schonow.
Stimmt, Valentin Renner ist da.
Interessant. Ein bisschen überfordert. Ne? Ja.
Dann habe ich noch auf dem 1-7 dann schon ein bisschen weiter. Ein schönes Pique-Tor. Ach, von Marquinhos war das schön. Für mich das Tor des Spieltags vielleicht.
Ja, das war auch wie schnell der das macht. Einmal zack, zack. Annahme und zack. Also direkt links Annahme hat den auch nur. Nicht mal mit der Sohle, sondern einfach mit der Seite eben kurz und dann direkt mit der Picke durch.
Ja, Doppelpass. Düring blockt halt Marquinhos nicht, guckt wieder schön den Ball hinterher. Dadurch ist der Weg für Marquinhos offen. Basic-Dinger, einfach. Aber, willst du dich da im Weg stellen von Marquinhos? Da würde ich auch weggehen, wenn der kommt. War ein super, für mich, das Tor des Spieltags. Und dann noch Atai, 2-8. Irgendwie komischer Schuss, 15 Meter und dann ist Bautz, meine ich, im Tor. Man sieht es ja auch wieder nicht in den 10 Sekunden, wer das nun genau ist, muss man dann stoppen und...
Bautz hat die brasilianische Torwartschule auf jeden Fall angenommen.
Ja, das kann sein. Oh Gott. Nein! Nein! Mach's nicht! Ja, okay.
Geh mit dem Fuß dahin, Mensch. Mach einen Grätschritt da hin zum Ball. Du bist viel schneller. achtet auf die körperliche Konstitution, die man hat, um eben auch sich für die entsprechende Torwartschule zu entscheiden. Und er macht jetzt hier für mich nicht, auch von der körperlichen Konstitution, wenn ich hier sehe, den Eindruck, dass er ein Guimarães ist. Aber unabhängig davon, meine Güte, er lernt was und das war sein erstes
Spiel.
Toll,
dass er spielt. Ja, dass sie ihn spielen lassen. Ja, also das ist ja immer.
Genau, super, super, es freut mich
toll,
mega.
Toll, ne? Dann kann man auch den Fehler machen. Stand, war ja wirklich nicht spielentscheidend. Lass die jungen Spieler spielen, wenn es 5, 6, 2 steht. Ja, kommen die rein, haben ein bisschen Luft, das war super. Von daher
ja,
nicht so wild.
Ja. Richtig. So.
Dann sind wir durch.
Ne, warte, ich habe auch. Da Spieler kann ich noch kommentieren. Ich habe mir hier zwei Sachen aufgeschrieben.
Ah.
Auf Seiten von Pauli, defensiv, Individual- und Gruppentaktik. Ist nix. Wie du schon sagst, sehen Gegenspieler und Ball nicht, etc. pp. Deswegen, ich habe ja damals eben über Penzberg selten berichtet oder so intensiv, weil mich das geärgert hat, dass die nicht weitergelernt haben in der Hinsicht. Pauli wünsche ich es natürlich, dass sie da jetzt weiter lernen. Und bei Regensburg habe ich mir hingeschrieben, cool macht alles. So, der schießt 6 Meter, der schießt Freistöße. Wahrscheinlich wäscht auch noch die Trikots.
Er spielt auch fast immer durch, auch gegen der Champions League.
Spielt 38 Minuten durch. Also, puh. Vielleicht geht er bald ins Tor, ich weiß es nicht.
Ist aber auch kein offizieller Trainer, ne? Also, genau, das ist noch bei dem Spiel.
Da war ja noch was.
Auch richtig, das kann auch nicht sein. Ja, was machen wir jetzt in der Bundesliga? Also, es hieß doch ganz klar, es muss da ein Zertifikatstrainer sitzen. So, jetzt sitzt hier wieder vielleicht hat er ihn auch gemacht, okay. Vielleicht hat Lukas Krul jetzt tatsächlich eine B-Lizenz.
Meine Runde?
Ich weiß es nicht. Also bitte sagt uns Bescheid.
Hat Lukas Fußball Krul eine B-Lizenz? A-Lizenz oder B-Lizenz Futsal, genau.
Genau. So, okay, dann sage ich nichts.
Ansonsten haben wir den ersten Fail in der Hinsicht.
Ja, mal wieder.
Am ersten Spieltag. Da kein B-Lizenz-Trainer auf der Bank, weil Thorsten Pockert, der ja eine B-Lizenz meines Wissens nach hat, steht hier nicht als Trainer aufgeführt. Ja, aber vielleicht klärt man uns auf, ne? Ja, aber wie gesagt, Lukas Krul macht alles. Er macht alles bei Regensburg.
Bleibt so.
Stimmt, Daniel.
Okay.
Stimmt, Daniel, das war's. Aber wollen wir nicht noch kurz, ganz schnell deine und meine Tipps für den nächsten Spieltag, die du
ja,
dann mit
dann rattern wir runter. Gehst.
Du liest Hot vor. Gegen Pass.
Oh, Hot, ein Hot. Ja, komm. Sieg, Pass. Wir machen Notiz, genau. Sieg, Hot.
Ich sag unentschieden. Zack. Hamburg gegen Stuttgart.
Hamburg.
Ich sag auch Hamburg. Dann MCH Bielefeld gegen St. Pauli.
MCH.
Ich sag auch MCH. Weilenwurf gegen Regensburg. Das ist doch schon mal interessant.
Könnte entscheidend sein, ne? Wo ist Suat Ak? Ist der da? Ist er verletzt? Ist er gesperrt? Wo war der jetzt?
Machst du davon abhängig?
Ja, klar. Ja, ist der Top-Spieler. Wenn Suat Ak dabei ist, vielleicht Weilendorf eher. Wenn er nicht dabei ist, ja, Regensburg ist halt solide, ne, mit den Spielern, die sie da haben. Boah, Guimarães ist schlecht drauf und die haben AK 47. Weilendorf.
Ich tendiere auch gleich zu Weilendorf. Bin aber nicht wäre nicht überrascht, wenn Regensburg gewinnt, auch wenn sie wirklich mit einem neuen Kader da antreten. Weil
kann auch Philipp Bless eigentlich zu Regensburg wechseln.
Ja, zum Beispiel. Oder woanders hin. Meine Güte. Gut. Letztes Spiel. Deine Fortunen müssen bei Liria in Berlin ran. Was sagst du?
Oh, ja, ist immer so schwer. Also, wenn Rami dabei ist jetzt endlich, dann glaube ich, packen wir es auswärts, weil da wird auch ein Hexenkessel sein in Berlin. Ja. Ich glaube, da kommen richtig viele Zuschauer.
Das wäre geil.
Ja, und ich glaube deshalb, ich gehe auf Liria, weil ich glaube, dieses erste Bundesligaspiel, lass sie da mal 300, 400 Zuschauer da ranholen. Das war ja doch schon in den Playoffs so voll, wenn ich mich nicht recht entsinne. Es wird schwer. Also wenn Rami dabei ist, der Neue, ja, dann könnte das die entscheidende Komponente sein. Ansonsten wird vielleicht diese Stimmung da, das wird schon erdrückend sein.
Ich behaupte, Liria ist nach dem zweiten Spieltag Tabellenführer. Weilendorf gewinnt gegen Jahn und Liria gewinnt nicht mit einem Torunterschied oder gewinnt mehr als mit 2 oder 3 Torunterschied gegen Düsseldorf, denke ich. Aber wer weiß, also ich wäre auch nicht überrascht, wenn Düsseldorf was holt. Aber ich hau mal einfach raus, Liria ist auf jeden Fall 6 Punkte nach 2 Spielen.
Top. Gut. Schauen wir mal. Ich danke dir. Wunderbar mit dir. Und ja, dann allen Zuhörern eine wunderschöne Woche und ein wunderschönes Futsal-Wochenende.
Genau, wünsche ich auch allen und ja, viel Spaß.
Ciao.
Ciao.